Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für... Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zur 173. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und ich habe euch einen besonderen Gast mitgebracht. Heute ist der Uwe von High Fidelity bei mir. Servus.
Hi Christian, grüß dich. Servus. Schön wieder da zu sein.
Genau, wieder da zu sein. Wir haben, habe ich eben festgestellt, genau vor 100 Folgen zum ersten Mal miteinander gepodcastet. Das ist die 73. Folge gewesen.
Und ein Zeichen.
Ein Zeichen, genau, das habe ich mir dann auch gedacht. Und es ist fast auch auf den Tag 4 Jahre her. Das war 18.01.2015.
4 Jahre, das ist eine lange Zeit, krass.
Das ist echt krass, hätte ich auch nicht gedacht. Und 2017 haben wir auch eine zweite Folge gemacht, das war die 128. Da hast du erzählt von deinem Praktikum beim So-Sein. Das habe ich, glaube ich, im letzten Podcast auch schon angekündigt. Und ja, erzähl uns noch was kurz zu dir.
Ja, ich bin Uwe vom Blog High Fidelity. Ich werde dieses Jahr 10, das heißt, bin schon ein kleiner Blog-Opa und versuche seit 10 Jahren, meine Leser mit dem ein oder anderen Gericht zu inspirieren. Bin zum Bloggen an für sich so ein bisschen aus einer Laune gekommen. Ich wollte als Informatiker, als Marketingberater wissen, wie das denn mit dem Bloggen funktioniert und habe gedacht, über was könntest du schreiben? Naja, du isst gern. Und so ist dann die Idee zu einem Foodblog entstanden und dass das alles mal solche Formen annimmt und so einen Weg aufmacht, den es dann aufgemacht hat, wie es dann letzten Endes jetzt war. Das war damals alles nicht vorhersehbar. Aber ja, jetzt versuche ich seit 10 Jahren immer wieder durch Rezepte meine Leser zu inspirieren und ein Stück weit zum, ja, vielleicht besseren, vielleicht spaßigeren Kochen auch zu bringen.
Ja, also nicht nur Rezepte, sondern du machst ja auch wirklich wahnsinnige Bilder fürs Auge von, also du platest das zuerst auf dem Teller, wahnsinnige Aromenkomposition und fotografierst das dann auch noch wunderschön, dass man sie sich gerne so ein Bild auch einfach ins Zimmer hängen würde. Also du hast da wirklich auf sehr vielschichtig versuchst du deinen Lesern da was zu geben und das ist wirklich sehr schön, dem beizuwohnen und dir dabei zuzuschauen. Und ich hatte ja jetzt das große Glück, dass ich auch mal bei dir essen konnte. Und da kam die Einladung zu einem schönen Supper Club. Was hat es damit auf sich?
Du meinst speziell mit diesem Supper Club jetzt?
Genau, oder? Genau.
Supper Clubs mache ich jetzt ja schon ein bisschen länger, weil ich meine, einerseits einen Blog zu führen und schöne Fotos zu machen ist das eine, aber dann mal wirklich in echt und live Gäste vor sich sitzen zu haben, halt irgendwie nochmal das andere. Und die Herausforderung, die hat mich einfach gekickt. Das wollte ich gern annehmen, so als Challenge. Das war der 6. Supper Club, den du jetzt beiwohnen durftest. Mhm. Und dahingehend auch etwas Besonderes, weil der Supper Club das Ziel hatte, unter dem Motto Taste, not Waste, das Thema Lebensmittelverschwendung mal in den Mittelpunkt zu rücken. Und da Menschen aufmerksam zu machen, dass wir doch da eigentlich ein ganz gehöriges Problem haben, was es sich lohnt, wirklich anzugehen, weil wenn man weiß, dass 30-50% aller Lebensmittel weggeworfen werden, dann ist es doch ein Umstand, wo ich sage, das kann ich für mich so schwer akzeptieren. Ja.
Wie kam es dazu? Ich meine, du hast es wahrscheinlich auch schon, hast es vorher schon auf dem Schirm gehabt? Du hast es mit jemandem zusammen gemacht.
Ja, genau. Also kurz vor Weihnachten habe ich einen Anruf von Christian Mittermeier bekommen. Christian Mittermeier ist ein Restaurateur und Hotelier aus Rothenburg ob der Tauber. Das liegt zwischen Würzburg und Ulm, wenn man es grob verorten möchte. Und betreibt dort ein Restaurant mit Hotellerie angeschlossen und kümmert sich an und für sich seit Jahren schon immer wieder um besondere Themen, ob das sowas wie ein From Nose to Tail ist oder eine nachhaltige Lebensmittelverwertung oder auch Trendthemen, die uns alle erwarten. Das ist ein sehr rühriger Mensch, der sich gerne auch unangenehme Themen raussucht und versucht, die seinen Gästen und seinem Einfluss, seinem Wirkkreis ein Stück weit näher zu bringen. Und er hat mich vor Weihnachten angerufen und gesagt, dass er die Idee zu einem Pop-up-Konzept hat, das er gerne Anfang 2019 durchführen möchte und dort eben nach Mitteln und Möglichkeiten sucht, auf dieses Pop-up-Konzept ein Stück weit mehr aufmerksam zu machen und ob ich mir vorstellen könnte, zum Thema Taste, not Waste auch einen Beitrag zu leisten, mich dort zu engagieren. Und Christian in der Vergangenheit schon öfter Projekte durchgeführt und das war immer sehr, sehr schön, sehr inspirierend, sehr angenehm und ich meine, bei dem Thema musste ich jetzt nicht lange überlegen. Ja. Also das Es geht uns ja alle an. Lebensmittelverschwendung ist ein großes, großes Problem in unserer heutigen Gesellschaft. Und da irgendwo ein Stück weit beizutragen, dass mehr Menschen anfangen nachzudenken und vielleicht ein Stück weit ihre Haltung hinterfragen, ja, das hat mich schnell angespornt.
Ja. Hattest du dieses Thema vorher schon für dich im Fokus? Ich meine, man hört das ja immer wieder mal mit dieser Lebensmittelverschwendung. Bist du schon länger an dem Thema dran oder ja?
Naja, du hast vorhin schon erwähnt, ich war vor 2 Jahren im Restaurant So Sein und habe da ein Praktikum gemacht, 2 Jahre in der zwei kleine Wochen in der Küche dort.
Ja.
Und das Konzept vom So Sein ist schon auch eine sehr nachhaltiger Umgang mit den Lebensmitteln, den Mitteln zum Leben und einem sehr verantwortungsvollen Umgang damit. Das war sicher für mich nochmal eine sehr, sehr, sehr prägende Erfahrung, die Wertschätzung der Lebensmittel und der Geschenke, die Natur für uns bereithält, nochmal zuträglich war. Aber generell habe ich schon vorher versucht, wenig zu verschwenden, Müll zu vermeiden und auch ein bisschen darauf zu achten, was ich tue. Das ist sicher eine Reise. Also wenn ich zurückdenke, wie ich vielleicht vor 10 Jahren gekocht habe, was ich da auch eingekauft habe und wie da mein Einkaufsverhalten war, dann hat sich das in den letzten Jahren natürlich signifikant und noch ein Stück weit radikal, möchte ich fast sagen, schon verändert. Ja, keiner ist da perfekt, keiner ist da ein Heiliger, aber das Bewusstsein dafür trage ich schon, ich würde sagen, die letzten 4-5 Jahre sehr, sehr deutlich mit mir.
Ja, ich erinnere mich stimmt an unser, also an dem Podcast zum So Sein, wie ich das da auch nochmal, ja, wie du schon sagst, nochmal weiter in die Tiefe zu dem Thema auch gebracht hat, ja. Gerade weil ihr wirklich viele sehr pur die Lebensmittel verarbeitet habt, auch dann alles davon, ne?
Ja, das war so ein ganzheitliches Konzept. Also du versuchst halt aus Abschnitten, die kannst du noch entsaften, dann Getränkebegleitung zu machen oder Soßen etc.
Ja, ja.
Und das ist im So-Sein, weißt du, wirkt vieles so natürlich. Da wird gar nicht mehr viel drüber geredet. Oh, wir machen das jetzt aus Lebensmittelverschwendungsgründen, sondern es ist in Fleisch und Blut übergegangen und zum Autismus, zu einem Automatismus, Entschuldigung, geworden. Das ist natürlich dann so die höchste Form, was man erreichen kann, aber zeigt, dass es geht.
Ja.
Und was alles geht. Und das ist das Schöne.
Ja. Und Christian sagte ja auch, er hat in der, ihm treiben ja viele Themen um, aber gerade dieses Lebensmittelverschwendungsthema war jetzt unheimlich präsent für ihn und wollte er ganz gezielt angehen.
Naja, er ist Gastronom, er sieht natürlich auch ich nenne es jetzt mal ein bisschen die Schattenseiten oder die Kehrseiten, was Gastronomie bewegt. Kostendruck, dass die Ressource Zeit der Mitarbeiter, der Leute in der Küche höher einzuschätzen ist oder wertiger gilt als vielleicht das Lebensmittel als solches. Das sind natürlich alles so Entwicklungen, die schwierig sind von dem ethischen Gesichtspunkt.
Ja.
Und das gefällt ihm nicht, wenn Lebensmittel weggeworfen werden und da vielleicht auch einfach eine Geringschätzung da ist oder so ein Wahnsinnsdruck im Markt, wo jeder nur danach strebt, möglichst günstig und billig einzukaufen, weil erstens so ein großer Kostendruck herrscht, ja, Personalkosten etc. Und zweitens dann auch die Wertschätzung gegenüber dem Lebensmittel durch die niedrige Kostenschwelle so rapide abnimmt, dass es scheinbar manchmal billiger ist, Dinge wegzuwerfen, als sie noch zweit zu verwerten oder weiter zu verarbeiten. Das sind Entwicklungen, die stören ihn und die möchte einfach nicht mitgehen. Und Christian ist dann eben jemand mit Charakter, jemand, der auch unangenehme Dinge ausspricht und benennt. Und das ist so eine Eigenschaft an ihm, die ich sehr, sehr schätze, weil Menschen mit Haltung gibt's, aber Menschen mit Haltung, die auch klar äußern, ob trotz aller Widrigkeiten und vielleicht zu erwartender Widerstände, die sind schon seltener und da gehört der Christian dazu.
Ja, habe ich auch so an dem Abend aufgenommen, wie klar er da auch seinen Standpunkt gesetzt hatte, ja.
Ja, das ist gut und so Leute braucht's, um Themen in den Mittelpunkt zu rücken, um auf Themen aufmerksam zu machen. Nicht mit dem erhobenen dogmatischen Zeigefinger oder im anklagenden Ton, sondern schlicht dahingehend, um Leute anzuregen, ihre eigene Haltung zu einem Thema zu hinterfragen. Weil wir kennen das alle, ja, es ist super einfach, sich mal zu überlegen, naja, da müssen andere was tun, um zu. Das erleben wir jetzt ja, so einen weiten Bogen spannen, gar nicht vertiefen, aber alles, was zum Thema Klimaschutz gerade passiert, ist ja genau das. Da müssen andere erst mal einen Schritt gehen, bevor aber selber irgendwie das Auto abschaffen oder sich nachhaltiger verhalten. Da wird es dann schon schwieriger, wenn man so eine Entscheidung treffen muss, als wenn es plötzlich ans eigene geht. Und wenn es der Christian mit so einem Pop-up-Konzept schafft, das Thema Lebensmittelverschwendung bei dem einen oder anderen in den Mittelpunkt zu rufen und ja denjenigen oder diejenige dann dazu zu bringen, die eigene Haltung dazu zu überprüfen, dann ist schon viel geschafft. Das ist der erste Schritt.
Er versucht das ja auch auf eine sehr charmante Weise auch dann zu machen gegenüber dem Endverbraucher, weil ich habe jetzt auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich finde, der Endverbraucher hat so ein bisschen auch das Problem, dass das ja so ein bisschen, also habe ich das Gefühl, hinter so einem Deckmantel passiert. Natürlich ist der Verbraucher schon dafür, da auch daran ein gutes Stück weit schuld, weil er mit seinem Einkaufsverhalten oder auch dem Anspruch, den er hat, das da schon ein bisschen hingetrieben hat. Aber im Grunde ist ja die Konsequenz mit dem Wegschmeißen, die passiert ja nicht beim Verbraucher, passiert auch beim Verbraucher zu Hause, aber noch viel, viel mehr passiert die ja schon beim Verkäufer oder in den Schritten davor, so dass der das im ersten Schritt ja gar nicht mehr so präsent hat, oder?
Naja, ich glaube, es ist schwierig, da irgendwie so eine Komponente aus diesem System, ich glaube, es ist ein systemisches Problem, herauszugreifen, zu sagen, da passiert der größtmögliche Impact, ja, oder da passiert das Schlimmste, so an der Stelle. Das ist eine Kette. Und in der Marktwirtschaft halt auch immer irgendwie Angebot und Nachfrage geschuldet, wo man da jetzt auch wieder diskutieren kann, wer generiert eigentlich die Nachfrage und was trägt da zum Beispiel Politik und Co. dazu bei, damit überhaupt Systeme wie das, was wir im Moment haben, geschaffen werden können und am Leben gehalten werden können. Aber um es mal gar nicht so groß zu machen, wenn wir einfach mal das Beispiel von den Bauern aufgreifen, was der Christian auch erzählt hat. Naja, es kommen halt nicht nur gerade Rüben oder gerade Gurken aus der Erde oder vom Strauch. So. Und jetzt war 2018, das hat der Christian ja relativ eindrucksvoll auch erzählt, ja, ein sehr trockenes und sehr schwieriges Jahr für die Bauern da draußen. Also im August, im Juli war es super trocken. Das heißt, die Bauern haben ihre Saat ausgebracht. Regen fehlt, nichts ist gewachsen. Dann kam kurzer Regen. Der Boden war aber so trocken, dass die Feuchtigkeit gar nicht richtig aufgenommen werden konnte. Und dann kommen halt schrumpelige Karotten raus, die gegen den harten Boden gekämpft haben. Da sind Steine drin, dann haben Karotten plötzlich zwei Beine. Also sie schauen einfach nicht so aus, wie wir es von der Auslage topfein, alles in der gleichen Länge und Größe, topgerade erwarten würden. Ja. Und diese Dinge finden wir auch gar nicht in der Auslage der Supermärkte. Mhm. Die werden nicht an die Supermärkte geliefert, das heißt, die werden schon auf dem Feld gelassen. Und wenn man weiß, dass das jetzt schon fast etwa die Hälfte, genaue Zeiten, kenne ich jetzt gar nicht, ja, wenn es ein großer Anteil des eigentlich erntefähigen Materials ist, was nicht in dem Handel zugeführt wird, weil es schlicht nicht den ästhetischen, äußerlichen Normen entspricht, die wir als Verbraucher gewöhnt sind, ja, dann finde ich das schon erstmal dramatisch. Ja. Diese Sachen verrotten. Und wenn man dann noch weiß, dass längst im Supermarkt nicht alles, was dort angeboten wird, auch abgesetzt wird, ne? Dann nochmal ein großer Teil davon vielleicht über den Jordan geht und weggeworfen wird, weil da gibt es ja auch relativ strikte Regelungen, was wieder in Verkehr gebracht werden darf und was nicht, dann sprechen wir jetzt schon wahrscheinlich über mehr als die Hälfte der Nahrungsmittel, die nicht auf den Tellern landen. So, und dann geht uns als Verbrauchern ja auch das ein oder andere Mal im heimischen Kühlschrank auch mal flöten und hops, ne? Also das ist eine Kette. Und Ende steht natürlich ein Riesenberg, vor dem man steht, der nicht verwendet wird. Und das ist schon irgendwo dramatisch, wenn man sich das mal verdeutlicht.
Ja. Ich meine jetzt auch nur so, also ich sehe das auch so, dass es, man kann jetzt nicht sagen, da ist der, da liegt das Problem, sondern wie du sagst, es ist ein System und es ist die Kette. Ja. Aber ich finde, dass halt auch viel halt von einem Deckmäntelchen halt auch passiert, dass der Verbraucher, ich meine, wenn er jetzt nicht klar darüber nachdenkt, dass er es halt einfach auch nicht mitbekommt. Er bekommt es mit, ja, wenn er jetzt das in der Hand hat aus seinem eigenen Kühlschrank und wegschmeißt, dann da wird es ihm bewusst, aber an vielen anderen Stellen hat er halt irgendwo auch so ein bisschen das Durchsichtsproblem. Da.
Klar.
Und es wird ihm ja dann auch teilweise nicht zugemutet, dass er die Möhrchen kaufen kann, die kaputt sind. Ne? Also es ist so, da muss sich halt an vielen Stellen was bewegen und auch der Verbraucher so transparent kommuniziert oder transparenter kommuniziert bekommen, was passiert.
Und da sind wir natürlich beim Marketing und da hat niemand ein Interesse, weil es ein potenzielles, potenziellen Impact auf Absatz hat, damit auf Umsatz, da hängen dann Arbeitsplätze dran und Aktionäre und das kennen wir alle, wie das dann läuft.
Ja.
Das heißt, da steht das Marketing im Weg. Wir kriegen ja auch keine Bilder aus den Schlachthöfen dazu. Also es findet da schon eine schrittweise Entwöhnung des Verbrauchers statt von der eigentlichen Produktion der Lebensmittel. Das war früher sicher anders. Das ist jetzt entkoppelter und dadurch entsteht ein Abstand und auch eine gewisse Gedankenlosigkeit. Ja, es ist halt so. Die Karotten sind gerade. Nee, sind sie halt nicht. Und da ein Stück weit wieder darauf aufmerksam zu machen und die Umstände zu benennen, das halte ich für eine gute Sache. Und da ziehe ich meinen Hut, dass der Christian da einen Monat lang ein Pop-up-Konzept aus dem Boden stampft, wo man die Möglichkeit hat, mal Einblicke zu erhaschen und zu sehen, dass man mit diesen Misfits, also nicht gut aussehenden, aber nichtsdestoweniger wohlschmeckenden Gemüsen und anderen Lebensmitteln halt auch einfach gute Sachen machen kann.
Ja. Ja. Also ich hatte vor Jahren auch schon mal so ein Erlebnis, auch im Supermarkt, wo ich mir dann auch die Frage stelle, warum machst du das jetzt eigentlich, dass du das Bestreben hast, das mit die Produkte zu kaufen mit dem höchsten Mindesthaltbarkeitsdatum? Weißt du, da habe ich mich irgendwann nochmal gefragt, muss das jetzt sein? Ich weiß, wenn ich zum Beispiel eine Milch kaufe und ich weiß, oder ich mache einen Milchreis und ich kaufe das Ding und ich weiß, ich mache das heute. Warum muss ich dann die Milch kaufen, die in 3 Wochen erst abläuft? Warum kann ich dann nicht die Milch von vorne nehmen oder vielleicht sogar eine andere suchen, die kurz vorm Ablaufen ist? Das ist so ein...
Ja, vielleicht machst du es ja doch nicht, weil irgendwie ein Kumpel anruft und dann geht man doch Fußball gucken, wie auch immer. Du hast halt gefühlt, suggeriert diese Sicherheit in der Hinterhand. Ja? Und dann machst du halt die Milch in 3 Wochen auf. Geht auch noch.
Ja, also es gibt ja verschiedene Produkte oder wenn du jetzt gezielt, du hast heute Abend die Gäste, du kaufst dafür gezielt die Lebensmittel ein und du weißt, das ist heute Abend dran und selbst, ich meine, es ist ja auch Mindesthaltbarkeitsdatum, also ich bin da auch nicht der Freund, der das dann direkt wegschmeißt, ist ja nicht wie bei Hühnchen oder Fisch, wo schon bis zu verzehren, sondern Mindesthaltbarkeitsdatum und dann hau ich mir jetzt immer öfter auch selber auf die Finger und sage, hier komm, kauf doch jetzt das, was vorne steht. Das hat noch 3 Tage, du isst es heute Abend und das geht sonst in den Müll.
Das ist ein schöner Gedanke. Also ich glaube, das ist so ein kleiner Baustein, der schon wieder zu einem bisschen Verhinderung von Verschwendung einfach beitragen kann. Generell beim Mindesthaltbarkeitsdatum haben wir eher das größere Rad, den Leuten verständlich zu machen, dass es eine Orientierungshilfe darstellt, um die Menschen auch anzuhalten, innerhalb einer bestimmten Zeitspanne Lebensmittel zu verbrauchen, bevor sie eben verderben. Das heißt aber halt mindestens haltbar bis und wie geht dieser Spruch nicht sofort tödlich ab.
Ja.
So, und ich glaube, was wir so als Menschen, als Gesellschaft wieder ein bisschen verlernt haben, ist, uns auf unsere Sinne zu verlassen, um eben einschätzen zu können, hey, ist jetzt eine Milch oder ein Joghurt noch gut oder eben nicht mehr? Weil eigentlich können wir das als Menschen, wir schmecken das, wir riechen das, manchmal kann man sogar fühlen und sehen.
Mhm.
Und diese Fähigkeit nicht komplett abzulegen und irgendwie einem aufgedruckten Datum zu überlassen, halte ich ja für ein ganz wesentliches Element eigentlich einer kulinarischen Ausbildung, die, das sind wir wieder bei so einem anderen Thema, in unserem Land ja eigentlich auch nicht gezielt und gefördert vorangetrieben wird. Also woher sollen es die Leute können?
Ja. Ja, das stimmt wohl. Ich hatte bei uns in der Agentur, wenn ich mittags koche, haben wir auch mit den Azubis zusammen, das sind mittlerweile auch 5, immer durchwechseln. Und wenn ich da mal in den Kühlschrank greife, dann habe ich einen Joghurt, der ist 200 Wochen drüber. Der wird aufgemacht, da wird der Finger reingesteckt. Also wenn du es nicht siehst oder riechst, dann wird das erstmal, genau wie Milch, die sind dann vielleicht eine Woche auf, die steht da drin. Ich gebe die nicht einfach weg. Die wird erst probiert. Ich habe also erstmal gerochen, das ist wirklich, wenn dir da schon irgendwas in die Nase steckt und denkst, und Finger weg, dann, wenn das nicht passiert, dann wird es probiert. Und wenn es dann immer noch sagst, das ist jetzt in Ordnung, dann wird es einfach gegessen. Ne?
Genau. Und im seltensten Fall sendet dir der Körper Signale, die falsch sind. Ja. Also diesen Mut zu haben, das immer wieder mal auszuprobieren, sich selber da auch zu trainieren und auch mal vielleicht einen Fehler zuzulassen, dann geht's dann halt mal eine Stunde nicht so gut. Aber das passiert, ich kann mich nicht erinnern, wann mir das
letzte
Mal passiert wäre. Ja. Ja,
also du hast ja, du nimmst ja keinen riesen Schluck oder sowas, ne? Du legst es auf die Zunge, dann merkst du ja eigentlich, was dann passiert. Ja. Ich meine, es tut mir leid, mein einer Azubi hat dann einen Mozzarella probiert, der wohl wirklich dann auch fies war. Aber das war auch nur ein Stückchen, dem ging es nicht mal schlecht. Ne? Aber es war halt, er hat gemerkt, das ist nicht mehr in Ordnung. Und dann kannst du den auch dann aussortieren. Ne? Aber den Mut musst du einfach dann irgendwo aufbringen, finde ich.
Ich meine, in einem Agenturkühlschrank ist das ja auch mutig. Ne?
Nee, das ist aber, das sieht bei uns in der Küche, da stellt niemand so seine eigenen Lebensmittel rein. In denen. Da,
okay.
Das sind dann die Sachen, die wir eingekauft haben fürs Mittagessen und so. Da haben wir einen relativ guten Überblick. Aber auch da hast du halt schon mal was drüber und das wird halt dann einfach probiert.
Ja. Ja. Das ist gut. Ich glaube, das ist so ein Tipp, den man nur jedem wirklich geben kann. Also, versucht's innerhalb der Zeitspanne, die vorgegeben ist, aufzubrauchen. Da ist ja nichts Schlechtes dran. Ja, es gibt eine Orientierungshilfe, aber bitte schmeißt dieses Zeug dann nicht weg. Probiert's. Verlasst euch auf eure Sinne. Ja. Trainiert selbige. Gerade wenn wir über so Trendthemen sprechen wie Fermentation, dann ist das ja das A und O, dass man sich auf seine Sinne verlässt, weil da gibt es keine Mindesthaltbarkeitsdaten, die dann auf den Gläsern liegen. Also da brauchst du diese Sinne und selbiges gilt dann auch für Milchprodukte und alle anderen, die vielleicht mal schon ein paar Tage, ein paar Wochen drüber sind.
Ja, also gerade bei dem Naturjoghurt war ich echt baff, wie lange der einfach haltbar ist.
Letzte Woche erst einen gegessen, der MHD Ende November hatte. Der war noch top.
Ja.
Nichts dran, nichts. Ja.
Ich denke, wenn da Früchte und sowas drin sind, ist es immer noch was anderes, aber so wirklich ein Naturjoghurt, der einfach von seiner mikrobiotischen, keine Ahnung, von seiner Zusammensetzung her, der ist einfach nicht dafür, also den musst du ordentlich lagern, aber das der ist dann auch echt sehr gut lagerfähig.
Ja.
Ja. Ja, sehr schön. Und du hast mit dem Supper Club quasi den Auftakt gegeben zu diesem Pop-Up-Restaurant-Konzept. Und das macht er in der Blauen Sau. So heißt das Restaurant.
Genau.
Ist das eine Räumlichkeit oder ist das eine Event-Location oder ist da sonst auch? Ich habe das nicht ganz verstanden, was die Blaue Sau ist. Weißt du das?
Ja, also der Christian Mittermeier betreibt in der Villa Mittermeier ein Restaurant und einen Hotelbetrieb. Und dort gibt es ein altes Gewölbe, einen alten Gewölbekeller, der zu einem Teil Weinlager ist und zum anderen Teil, du hast ja gesehen, sehr schön ausgebaut wurde zu einer wirklich schönen Location, wo so knapp 30 Leute reinpassen. Das ist die Blaue Sau. Das ist im Wesentlichen ein Eventraum, wo bis zu 30 Personen, also kleinere Gruppen, gesondert weg vom normalen Restaurantbetrieb auch bewirtet werden können. Mhm. Ja, vor ein paar Jahren war ich mal bei ihm zu einem Whisky-Tasting, das war auch dort in diesem Gewölbe. Also da finden immer wieder so spezielle Gruppenveranstaltungen statt. Es ist aber kein geregelter Restaurantbetrieb in der Blauen Sau, die da regelmäßig stattfindet. Das ist eigentlich nur die Räumlichkeit innerhalb der Villa Mittermeier.
Ah, okay. Ja, wirklich, also dieser Keller war wirklich sehr, 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 sehr schön. Da war ja auch, wo ich dich begrüßt habe, da bin ich ja durch die Küche durch. Waren da auch noch Gasträume hintenrum? Oder was war das?
Ich glaube, da schwimme ich jetzt so ein bisschen vom Wissen. Ich glaube, dass da unten manchmal auch Kochkurse noch stattfinden. Ah, okay. Also hinter dem Küchentrakt, der angeschlossen ist an die Gasträume der Blauen Sau. Ja. Und da hast du dann, glaube, sind so drei Kochinseln für 10-12 Leute, wo Kochkurse durchgeführt werden können.
Ja, ich hab nicht mehr genau aufgepasst.
Multifunktionales Räumlichkeitskonzept dort.
Ja. Ja, sehr schön. Und was ich auch faszinierend fand, er hatte ja dann einfach mal, in dem Supper Club geht es um Lebensmittelverschwendung und dass es einfach nichts damit zu tun hat, dass man jetzt zum Beispiel regional, Nose-to-Tail, vielleicht Nose-to-Tail ein Stückchen, aber dass einfach jetzt nicht alle möglichen Konzepte an der Front oder mit diesem mit diesem Konzept abgefrühstückt werden, sondern es geht jetzt wirklich darum, um Lebensmittelverschwendung. Und er machte da keinen, also ich fand das Beispiel mit der Flugmango einfach auch super, dass er im Supermarkt halt eine Flugmango hat, wenn die dann schlecht wird oder droht, um dann weggeschmissen zu werden, dass es ihm genauso um diese Produkte geht.
Das Thema ist hier ja, wo kauft die Masse ein? Und die Masse kauft nicht auf dem Wochenmarkt ein, kauft nicht direkt vom Erzeuger, kauft auch nicht im Bioladen ein, sondern eben in den Supermärkten. Und wenn man dort versucht, tatsächlich auch die Verschwendung zu reduzieren und Bewusstsein der Supermarktanbieter auch ein Stück weit zu haben und der Verbraucher, die dort einkaufen, dann ist da eben der Massenhebel. Ja, und da gehört dann auch die Flugmango aus, woher war sie, Chile, dazu. Wenn die dann so weit geflogen kaputt geht, ist das ja auch nicht schön, ne?
Ja. Also, man muss es jetzt ja nicht aktiv kaufen, aber es geht halt dann an vielen Stellen einfach darum, diese ganzen Lebensmittel einfach noch zu verwenden, bevor sie weggeschmissen werden. Und das fand ich einen ganz guten Ansatz, weil man ja irgendwie, wenn jemand sowas betreibt, dann das Gefühl hat, das ist ja das the best of the best. Das heißt, der guckt dann bei dem Bauernhof nur um die Ecke, super regional und sowas. Ich fand wichtig, dass er erklärt hat, dass es wirklich jetzt nur um diese Lebensmittelverschwendung einfach mal als Einzelbereich geht und den voll und ganz auch zu beackern und durchzuarbeiten quasi, anstelle jetzt 1000 Kriegsherde aufzumachen.
Ja, dann wirst du der Thematik auch gar nicht her. Und ich glaube, du, wenn du sowas thematisieren und in die Öffentlichkeit tragen möchtest, dann braucht es anfassbare Beispiele, die jeder nachvollziehen kann und die wirklich so aus der Realität der Menschen genommen werden. Ja, weil dann, glaube ich, kannst du eine Wirkung erzielen.
Ja. 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 So, ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen in deinen Supper Club. Das ist ein bisschen vom Aufbau her war es ein bisschen anders, wie deine Supper Club sonst waren, weil sonst machst du das immer komplett alleine, stimmt das?
Ja. Ja, ich habe meine Supper Clubs, also die 5, die ich bisher gemacht habe, komplett allein durchgeführt. Das stimmt, ja.
Wow.
Genau. Diesmal war es zum ersten Mal mit Team, also ich durfte mit Christians Küchenmannschaft kochen, was für mich als ungelehrten, hemdsärmlichen Burschen schon eine besondere Erfahrung war, aber unglaublich viel Spaß bereitet hat. Also die Jungs in der Küche dort, die haben mich ganz, ganz freundlich aufgenommen und nach Kräften unterstützt, mir ganz viele Sachen auch gezeigt und das ist ja das Schöne an diesem Hobby, was wir da haben. Sobald man irgendwie mit Profis zusammenarbeitet, aber auch mit anderen Leuten, die der Leidenschaft danach gehen, muss man nur die Augen aufmachen, um Neues zu lernen. Und das war eine tolle Erfahrung, dort mit Team so ein 8-Gang-Menü zuzubereiten. Das war sehr schön.
Ja, du hast sonst so maximal 15 Gäste, ne? Und jetzt waren es, glaube ich, waren es 30, 25?
Es waren 25 an dem Abend. Das ist in der Vorbereitung, weil es gar nicht so viel mehr Aufwand. Klar, du hast den Teilen bei manchen arbeitsintensiveren Schritten schon ein bisschen mehr Mise en place, ein bisschen mehr zu schnippeln. Worauf es da bei 25, der Unterschied zwischen 25 und 15 ist die Anrichtegeschwindigkeit und die Fähigkeit, das Essen warm auch zum Gast zu bringen. Und das geht halt mit 8 Händen dann beim Anrichten deutlich einfacher und deutlich schneller als mit 2. Und ich habe einfach jetzt für mich so die Erfahrung gesammelt, das Essen in einer guten Qualität warm zum Gast zu bringen, da ist einfach für mich eine Grenze erreicht bei 15. Ja. Mehr wird schwer, dann leidet die Temperatur und damit auch die Qualität. Und die Abende dauern auch dementsprechend lang, ne, weil ich natürlich beim Schicken der Gänge nicht so schnell bin.
Ja. Ja. Und wir haben, ich glaube, waren eigentlich die, was auf dem Tisch stand, auch von dir, die Cracker, hast du die extra, also wir haben zuerst, sind wir empfangen worden vorne in der Bar und haben uns dann an die Tische gesetzt und an den Tischen war, das haben wir, glaube ich, nirgendwo gehört, was es genau war. Cracker und Creme? Was hast du gemacht?
Das kam von Christians Team. Ah, also die waren nicht von mir. Deswegen zu den Crackern kann ich dir gar nicht viel sagen. Ich weiß, dass sie sie selber machen, was das jetzt war. Peinlich, ne? Aber eine Schmandcreme war noch mit dabei mit verschiedenen Kräutern. Ja. Und glaube Zitronensaft abgeschmeckt.
Das waren so Cracker mit, ich glaube, entweder mit Kürbiskernen und auch ein paar mit Käse so gemischt. Ja. Und der ganze Tisch war ja auch voll mit diesen ganzen Misfit-Gemüsen. Das war wirklich eine sehr schöne, lange Tafel, das liebe ich eh. Und dann halt Kartoffeln, Möhren, alles aus diesem Misfit-Bereich, um das einfach wirklich dem Gast vor Auge zu halten.
Ja, ich, wie du es vorhin schon gesagt hast, ein Stück weit sehen wir es ja nicht mehr. Wie die Sachen eigentlich aus dem Boden kommen und sind dann, glaube ich, immer sehr erstaunt, wenn wir eben mal eine dreibeinige Karotte vor uns haben und der Bauer vielleicht sagt, naja, irgendwie fast die Hälfte aller Karotten sieht so aus. Ja. Und ist dann eine einfache Art, um auf das Thema aufmerksam zu machen.
Ja. Also wenn der so ein Gast darüber auch nachdenkt, ist ja auch vielleicht ein Stück weit das Problem, warum gibt der Bauer mir denn das andere nicht? Ne, er denkt ja vielleicht nicht, es ist nur das Aussehen, sondern vielleicht stimmt mit dem was nicht oder so, dass ich deswegen, soll ich die vielleicht auch gar nicht essen? Ne, dass er vielleicht, also der Gast, der sich nicht so mit dem Thema so tief beschäftigt, da vielleicht auch, negative Assoziationen hat, die einfach durch, weil er nicht informiert wird, ne? Weil er es einfach nicht auch bekommt.
Ja. Ich glaube, das ist eine vielschichtigere oder ein vielschichtigeres Thema. Eines ist wahrscheinlich, das führendste Supermärkte haben gemerkt, dass die krummen Dinger einfach nicht verkauft werden. Ja. So, da geht's um Umsatz.
Ja.
Und wenn wir ehrlich sind zu uns, ne? Wenn du einkaufen gehst, vielleicht auch im Biomarkt, wo es vielleicht die krummeren Dinger gibt oder auf dem Markt selber, du greifst tendenziell schon zu denen, die vielleicht keine braunen Stellen haben oder makelloser aussehen als andere oder zu dem Apfel, der halt nicht irgendwie an einer Stelle so einen pfenniggroßen, dunklen Touch aufweist, weil er vielleicht mal irgendwo dagegen gerumst ist. Mhm. Du greifst zu dem, der perfekt scheint, weil wir so erzogen sind. Und das ist, glaube ich, eine ganz normale Reaktion. Das geht mir genauso, wird dir so gehen. Und da draußen ticken alle anderen auch so. Und irgendwo haben wir das schon drin. Da werden wir schon Geld dafür ausgeben. Dann möchten wir jetzt hier aber auch die bestmögliche suggerierte optische Qualität. Weil es ja noch gar nicht mal garantiert, dass dieser Apfel, den wir dann nehmen, der so perfekt aussieht, nicht mehlig ist. Das wissen wir ja nicht. Also es ist eine Irrationalität. Das ist uns irgendwo anerzogen. Ja. Und von daher vielschichtig.
Ja, meinte Christian ja auch, dass die ganzen Sachen auch da einfach darauf getrimmt sind, dass sie gut aussehen, egal wie sie schmecken.
Ja.
Weil die Leute einfach dann nach Auge kaufen und fertig.
Ja. Das ist traurig.
Ja. Also mein Gemüseladen macht das eigentlich recht pfiffig. Wenn du kaufst 4 Äpfel und vielleicht hast du auch nicht richtig geguckt oder dann greifen sie nochmal in die Kiste und holen halt einen, der nicht mehr so in Ordnung ist. Geht dir da trotzdem mit. Ne? Vielleicht, dass du den dann auch zuerst verwendest, du hast ihn nicht bezahlt, er wird nicht weggeschmissen, die wissen, die kriegen den vielleicht dann auch nicht weg, dass er wenigstens nicht weggeschmissen wird. Natürlich ist das dann für den Bauern auch oder fürs Geschäft blöd, wenn sie es nicht monetär ausgeglichen bekommen, aber es wird halt wenigstens nicht weggeschmissen.
Ja, ich meine, da gibt es jetzt ja auch sehr viele Startups, die genau in diese Richtung gehen, eben bei den Erzeugern direkt dann genau diese Ware kaufen, Smoothies drauf zu machen etc., um eben zu verhindern, dass diese Waren auf dem Feld bleiben, zu Tierfutter werden oder einfach nur verrotten. Bei aller Negativität gibt es ja schon immer den einen oder anderen Lichtblick und die ein oder anderen Personen, die eben genau versuchen, da anzusetzen und was zu verändern. Und das dann auch in ihr Marketing einbauen. Hey, das ist jetzt hier ein Smoothie aus Misfits, also nicht so schönen Karotten und Co. Schmeckt der anders? Schmeckt der schlecht? Nö, schmeckt gut.
Ja, ich habe mich vor 3-4 Monaten auch mal mit einem Koch unterhalten, der erzählte mir dann, dass er gerade seine ganze, ist auch ein Restaurant plus Hotel, auch recht groß. Er sagte mir halt, er bekommt seine Gemüse jetzt alle fertig für die Küche, also geschält, geschnitten vom Bauern. Mhm. Er hat also seine ganze quasi Kochbrigade nimmt er diese Arbeit ab oder auch die Hilfen, die hat er, braucht er quasi nicht mehr. Und ich frage mich jetzt halt, ob der Bauer, der sich halt darum kümmert, weil der hat sich darauf spezialisiert, dass er das so auch anliefern kann, dann auch eine Möglichkeit hat, diese Misfits-Sachen viel besser auch an den Mann zu bringen.
Weil er ja, du meinst, weil er die Hoheit drüber hat,
genau,
wie er die verarbeitet.
Genau, weil er bereitet die ja zu, schälen und den ganzen Kram, würfeln. Wenn das aus dem Misfits ist, ist es ja für den Verbraucher nachher egal.
Die Frage ist in den meisten Fällen, solange das Gemüse nicht irgendwie im Ganzen bei dir auf dem Teller liegt, sondern als Püree oder weiterverarbeitet, das ist komplett wurscht, ja. Ich halte es erstmal für eine interessante Idee, also das unter Kontrolle zu halten. Die zweite Frage ist halt nur, du weißt es selber vom Kartoffeln schälen, je kleiner, ja, desto fieseliger wird es, die zu schälen. Und ja, je ausgefranster, verwurzelter, verzweigter Karotten sind, desto länger dauert es auch, ja, die zu schälen. Ob sie das dann tatsächlich tun oder ja, ob sie auch da sagen, naja, Zeit ist Geld und die schlechten, ja, Karotten, die wandern halt irgendwie auf den Pferdehof.
Ja, das ist dann echt bitter, wenn das so wäre, ja. War jetzt so eben so ein Gedanke, der mir halt da kam, ob das der Verschwendung zuträglich oder abträglich ist.
Grundsätzlich glaube ich, sobald der Bauer da mehr Kontrolle in Anführungsstrichen drüber hat, hat er auch mehr Interesse daran, seine gesamte Ernte zu veräußern. Weil das bedeutet für ihn ja letzten Endes dann, er holt mehr aus dem Acker raus. Ja? Ja. Oder in zweiter Instanz, er braucht weniger Anbaufläche für denselben Ertrag.
Ja.
Ja, und hat dann Platz wieder für was anderes. Also kann ganz anders wirtschaftlich agieren. Ja. Das ist, wie gesagt, ein vielschichtiges Thema.
Ja, also ist auch die Frage, ob der Zeitfaktor nachher bei der Arbeitskraft das dann auch wieder rausholt. Da kannst du auch recht haben. Aber.
Ja, schwierig.
Ja. Und du hast uns bei dem Supper Club damit einem Knoblauchsud begrüßt. Der hat mich eher so einen Latschen gehauen, ey. Ich fand den so genial.
Der Knoblauchsud, erstmal vielen Dank für die Blumen. Der Knoblauchsud, der begleitet mich jetzt schon eine ganze Weile. Ich habe mal ein ähnliches Gericht in Singapur gegessen. Da war das aber viel asiatischer und von den Aromen her viel mehr durch die Tür. Die Idee, die sich dann geformt hat, war, so ein Stück weit fränkische Küche auch ein bisschen, ich nenne es mal, zu modernisieren. Das ist ein bisschen groß formuliert, aber Knoblauch ist in der fränkischen Küche ja schon etwas, was wirklich sehr oft und gern benutzt wird. Und arme Leute essen war Knoblauchsupp früher schon auch. Nur kamen da halt die Zehen irgendwie in die Brühe, um dem Ganzen ein bisschen Tiefe zu verleihen. Und ich kann mir das nicht so wirklich gut vorstellen als Gericht, ja, weil die Knoblauchschärfe, das musst du schon mögen. Die Idee war schon, einen Sud zu haben, der diese Schärfe nicht besitzt, dass du nicht nach Knoblauch riechst, der aber trotzdem diese Aromatik transportiert und den Mund füllt und eigentlich so die Geschmacksknospen so richtig schön warm zurücklässt, ja.
Ja. Das heißt auch, Knoblauchland heißt es doch, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ist es doch bei euch auch, oder? Irgendwo?
Ja. Nördlich von Nürnberg gibt's eine große, große Anbauregion, Gemüseanbauregion, das Knoblauchsland, also, wenn du von Nürnberg, Fürth nach Erlangen fährst, dann fährst du an und für sich durch ein Gewächshaus an dem anderen, durch einen Acker neben dem anderen, ja, und das ist das Knoblauchsland und die Region ist da einfach bekannt für Gemüseanbau.
Also ist das nur Synonym oder haben die einfach auch sehr viel Knoblauch dann
gemacht? Ja, Knoblauch gibt's da schon auch, ja. Daher kommt der Name ein Stück weit, aber du findest dort an und für sich jede Sorte Gemüse, die so das Herz begehrt.
Aber also Knoblauch hat auch dann somit eine große Tradition bei euch in der Küche oder ist neben dieser Suppe, also wurde sehr viel Knoblauch gegessen oder?
Knoblauch gab es hier immer, also Zwiebelgewächse allgemein und schon Teil der fränkischen Küche, dass Knoblauch gern zum Würzen verwendet wird. Die Idee da hinter dem Gericht war eben, dem Knoblauch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu widmen und ein Gericht rauszumachen, was aus relativ wenigen Zutaten besteht, und den Knoblauch mal ein bisschen in den Vordergrund rückt, ohne aber diese Schärfe tatsächlich in dem Gericht zu lassen, ja.
Ja. Willst du erzählen, was du gemacht hast?
Ja, das ist, also Zeit ist die Antwort auf das Rezept. Ich habe im Wesentlichen so 3,5 Zutaten, die da reinkommen. Das ist Knoblauch, das ist Geflügelfond, das ist Sahne und so ein bisschen Salz. Ja. Und Salz ist aber auch nicht immer vonnöten. Das hängt im Wesentlichen vom Knoblauch ab und auch von der Konzentration der Geflügelbrühe. Vegetarisch geht's übrigens auch, hat dann meiner Meinung nach nicht diese geschmackliche Tiefe, die ich gerne in dem Gang hätte. Ihr habt eine vegetarische Variante gehabt
jetzt. Ah, okay. Die war schon gut, ey.
Und vegetarisch deshalb, weil in der Gemüsebrühe waren die ganzen Abschnitte der Gemüse drin.
Ah, okay.
No waste.
Yep.
Was ich mache, ist einen Auszug von auf einen 1,5 Liter Knoblauchsud sind es schon so 15, 20 Knoblauchzehen bei 80 Grad in der Geflügel- oder Gemüsebrühe. Das dauert 3 Stunden. Und dann gieße ich diesen Auszug mit Sahne auf und lasse das nochmal 5 Stunden bei 80 oder 100 Grad, je nachdem, wie die Geschmacksintensität ist, weiterziehen. Mhm. Und nach diesen 8 Stunden gehe ich her, probiere den Sud, der hat dann an Dicke zugenommen, der ist eigentlich schon, muss ich fast nicht mehr binden. Wenn ich es binden muss, dann mache ich das mit Basic Texture, weil ich kein Mehlaroma da drin haben will und auch keine zusätzliche Stärke. Und püriere eine Knoblauchzehe nach der anderen in diesen Sud, bis ich den Geschmackspunkt erreicht habe, der passt. Ja. Und da war es jetzt so, dass ich von den 15, 20 Knoblauchzehen, glaube ich, 12 oder so hatte ich reinpüriert. Und diesen Knoblauch, den könntest du auch so essen dann. Der ist ganz weich und ganz süßlich. Der ist an sich schon gut so.
Ja. Ja.
Verleiht dem Ganzen dann halt noch mehr Geschmack und Sämigkeit.
Ja. Und der war brüllend heiß, wie er bei uns ankam.
War zu heiß, oder?
Ja, du musstest halt, konntest halt, es war eigentlich gut. Dann hast du ihn auch besser genossen, weil du nicht so viel gekippt hast, ne? Also du musstest auch pusten. Also es war jetzt nicht so heiß, dass es irgendwie im Geschmack schlecht war. Du musstest halt nur dich ein bisschen konditionieren, nicht einfach das ganze Glas direkt runter zu schlingen. Dafür war es
so
heiß.
Ja, funktionieren diese Thermogläser.
Ja, die waren so heiß, ja.
Ja.
Ja. Also außen kalt, ja. Das war echt sehr, und da drauf hat so ein Schnittlauchöl und das war wirklich wie ein Gemälde in diesem Glas.
Ich liebe solche Kräuteröle. Also die mache ich eigentlich auch nur aus 2 Zutaten, Traubenkernöl und dann dem jeweiligen Kraut. Geht mit Petersilie genauso wie mit Schnittlauch. Dann sind es 200 Milliliter Öl und 150 Gramm des Krauts und es kommt dann in Thermomix, Stufe 10 Minuten und dann einfach durch ein Strumpfsieb abseihen und fertig. Ja.
Das ist, ich habe das, wenn ich es gemacht habe, habe ich halt, ich habe es nicht abgeseiht. Da brauchst du ein bisschen Zeit für, oder? Also stellst du in die Ecke und lässt es dann stehen?
Es geht eigentlich relativ schnell. Thermomix hat ja die schöne Fähigkeit, dass er über 10 Minuten auf der höchsten Stufe das schon so fein verarbeitet, dass du nicht so große Probleme hast, das Ganze dann noch abzuseihen. Und so ein Strumpfsieb fließt eigentlich durch wie geschnitten Brot, das geht echt schnell.
Ja. Ich habe den Vitamix, mache ich das immer so Schnittlauch oder auch Basilikum mal versucht. War immer das Problem, ich habe es danach dann direkt gebraucht und hatte halt dann ein bisschen Püree-Stücke mit drin. Bei Olivenöl hatte ich auch so ein bisschen das Problem, dass es milchig wurde oder so. Ich muss mir da, glaube ich, nochmal so ein Strumpfsieb zulegen.
Olivenöl finde ich da immer ein bisschen schwierig für mich. Also es ist eine Geschmackssache, weil es hat ja per se schon einen stärkeren Eigengeschmack. Und dann meiner Meinung nach auch immer so ein bisschen eine Bitterkeit. Ja,
da hast du recht. Ich finde das Traubenkernöl einen sehr coolen Ansatz, muss ich mir merken.
Mit Rapsöl geht's auch, aber nicht jeder mag Rapsöl.
Ja.
Von daher, das sind eigentlich meine beiden Öle, die ich dafür verwende. Und wenn es besonders sein soll, dann eben Traubenkernöl, weil da ist halt einfach teurer, wesentlich als gutes Rapsöl.
Hat aber auch einen gewissen Geschmack, oder?
Ja, hat schon eine schöne, wie soll ich das beschreiben, buttrigere, weiß nicht, ob das jetzt genau trifft, Aromatik ist für mich halt noch ein Stückchen neutraler als Rapsöl.
Ja, okay. Ja,
also wesentlich runder im Mund.
Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren mit dem Strumpfsieb und dem Öl. Mal gucken, ob das das verbessern kann. Ja, sehr schön. Und dann ging es direkt schon in den ersten Gang zu Tisch und das fand ich unheimlich spannend. Es gab rote Beete.
Ja.
Mit Rosenblüten und Haselnuss.
Ja.
So mal nur die Hauptzutaten zu benennen. Was hast du da gemacht?
Also erstmal ist No Waste Rezept oder Konzept hinter diesem Gang ist, dass die Rote Beete komplett verarbeitet ist. Also wir haben die Schale, die nach dem Kochen übrig bleibt, getrocknet und dann zu einem Pulver verarbeitet und und auf die Rote Beete gestreut. Das gibt von der Textur eben noch so ein bisschen so einen Crunch-Effekt. Kann man machen. Muss man jetzt nicht zwangsläufig tun. Ja, also es ist jetzt kulinarisch nicht sinnvoll. Und das ist, glaube ich, ganz wichtiges Prinzip bei allem No-Waste-Gedanken. Wenn etwas einfach keinen Sinn macht, weil es dem Gericht kulinarisch nicht zuträglich ist und einfach nur schlimm schmeckt, ja, dann muss ich sowas auch nicht zwangsläufig essen.
Ja.
Also manchen Abfall gibt's einfach. Ja, lässt sich auch nicht vermeiden. Wir müssen jetzt nicht da genau ins Gegenteil uns umkehren und versuchen, alles zu verwerten.
Ja.
Kulinarisch muss es schon irgendwo Sinn machen, geschmacklich und auch vom Nährwert her. Bei roter Beete Schalen geht das, also texturell bringt es einfach einen zusätzlichen Aspekt auf den Teller. Die rote Beete selber ist ganz normal gekocht erstmal und dann in einem Dörrautomaten getrocknet. Das waren es da, glaube ich, 4 Stunden bei 52 Grad. Das heißt, was da im Wesentlichen passiert ist, ist, dass sich die Textur durch das Trocknen ein Stück verändert. Sie wird länger, in Anführungsstrichen. Also wenn du die rote Beete dann isst, hast du ein bisschen mehr zu kauen und ja, es ist einfach ein spannenderer Biss. So. Und diese dehydrierte rote Beete habe ich dann in einem Sud aus Rosenwasser, Rotweinessig, Zucker und ein bisschen Salz rehydriert. Da waren noch Rosenblüten mit dabei, über Nacht eingelegt und einfach ein bisschen ziehen lassen. Und so kam die dann eben auch auf den Teller, garniert mit eingelegten Rosenblüten, geriebener Haselnuss und der getrockneten roten Beete.
Ja. Hammer. Also ich habe mit so Rosenwasser immer so ein bisschen oder mit der Aromatik ein bisschen ein Problem. Aber ja. Ich fand, das war sowas von perfekt. Die rote Beete mit der Rose, das war ja eine Scheibe, das war optimal von der Menge her, dass ich gesagt habe, dass es mir zu viel wurde. Ich war einfach komplett von diesem Mix aus rote Beete und Rose, hat mich völlig aus dem Latschen gehauen.
Ja, das mag ich sehr. Also das ist eine ganz, 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 ganz tolle Kombination. Ich finde es gerade total lustig, weil genau diesen Satz mit, oh, Rosenwasser, kannst du mich damit jagen, den habe ich an dem Abend öfter gehört, dann auch immer mit dieser Einschränkung, so eigentlich, aber da war es gut. Ganz faszinierend. Ich muss gestehen, ich mag Rosenwasser und auch diese Aromatik. Denke auch immer mal wieder über ein Dessert nach, also wo man da draußen mal ein Sorbet macht. Mal schauen. Ich glaube, da kann ich mir auch gut was vorstellen mit Rote Beete Granita und Eis da draus, ja.
Also
auch in der Kombination mit Haselnuss, ne?
Ja.
Oder Creme dazu.
Creme, ja.
Schauen wir mal.
Und die rote Beete, hast du die geschält nach dem Kochen oder vorher?
Danach.
Okay, nee, weil ich habe das nämlich immer früher den Fehler gemacht. Ich habe sie geschält und dann gekocht. Das ist eine blöde Idee. Ich meine, für eine Suppe ist es egal. Da bleibt die Farbe ja wenigstens im Wasser. Ich habe dann irgendwann auch festgestellt, wenn du das halt vorher schälst, dann blutet die halt aus ins Wasser und du hast dann eine wirklich blöde, je nachdem sogar graue Bälle, ne?
Ja, ich muss sagen, ich glaube, ich habe es noch nie ohne Schale versucht.
Ausprobiert für dich, ja.
Ja, ich lasse es dann einfach. Nein, also die mit Schale gekocht, dann geschält, in Scheiben geschnitten, ungefähr 1 Zentimeter und dann getrocknet.
Bei gerade bei sowas fand ich ja auch faszinierend, gerade wenn man sich um dieses No-Waste-Gedanken macht, hat ja auch unheimlich was mit Abfolge zu tun. Gerade wie du das auch sagtest, bei dem Knoblauchsud, der hat ja einfach seine Zeit gebraucht. Und du hast damit eine Gemüsebrühe gemacht, mit Gemüsen, die du ja vielleicht, die musst du ja auch zu einem bestimmten Zeitpunkt erst verarbeiten. Also dieser ganze Zeitfaktor in dieser Verwendung von den ganzen Lebensmitteln oder dem ganzheitlich der Lebensmittel, das ist schon echt eine Aufgabe, das hintereinander zu bekommen.
Ja, wobei es jetzt in dem Fall auch wieder nicht so kompliziert ist, weil ich befand mich ja in einem laufenden Restaurantbetrieb. Das heißt, dort köchelt immer Topf Gemüsebrühe, und wenn ich jetzt dann eben im Verlauf der Vorbereitung nochmal eine Zwiebel geschnitten habe, dann habe ich die Abschnitte eben in diesen Topf weitergegeben, und dann wurde eben eine Gemüsebrühe draus, die vielleicht nicht in dem Knoblauchsud war, aber am nächsten Tag im Restaurant benutzt wurde. So war es im So-Sein auch. Ja. Also du kochst die ganze Zeit parallel schon vor und hast deine Fonds am Köcheln und am Ziehen und verwertest so die Abfälle und Abschnitte konstant.
Ja. Ist aber, wenn du das dann versuchst, in das Private zu übertragen, wird das dann aber halt auch irgendwie wieder das Spannende oder das Schwierige teilweise auch daran, weil du hast ja nicht immer den Topf auf dem Herd stehen, wo du das machst. Und da musst du halt irgendwo den Twist dann finden, wie du das machst. Ich glaube, Leute haben zum Beispiel das eingefroren, also das Gemüseabschnitte, um dann irgendwann da was mitzumachen.
Das mache ich auch so. Halt in einem Rahmen, den ich verarbeiten kann. Das versuche ich auch so zu tun. Und wenn ich Gäste daheim habe, weil ich lade mir ja gerne Leute ein zum Essen, brauche ja immer irgendwie Leute, Opfer. Die meinen, schön gesagt, Versuchskaninchen.
Ja.
Und wenn ich dann da eben viele Gänge koche, dann organisiere ich mir das schon so, dass ich die Abschnitte, die dann da entstehen, auch verarbeiten kann. Das ist halt dann, wie du sagst, Planung, das A und O.
Ja, das ist irgendwie... braucht man auch vielleicht hier und da einfach mal einen Input von außen, der einen darauf bringt, weil das ist halt...
Da helfen solche Praktika. Also diese 2 Wochen im So-Sein, du kriegst diese Abläufe ja mit, was alles nebenbei läuft, was die Leute da tun. Also sich dort hatten sie Hase gerade auf der Karte und einen Gang mit Ente. Das heißt, am Ende eines jeden Tages waren da an und für sich, so 2, 3 Enten und 1, 2 Hasen komplett verarbeitet. Mhm. Und die Karkassen, die zurückblieben, die sind sofort in den Fondtopf gewandert.
Ja.
Und dort verfolgen wir ja den Ansatz des doppelten Knochenansatzes. Das heißt, du kochst eine Brühe auf Basis von dem angesetzten Sud, und das Ergebnis dann, die Kondens daraus, ist eigentlich deine Ansatzflüssigkeit für den zweiten Ansatz nochmal mit Kochen, also mit Knochen. Du kondensierst die Aromen immer weiter.
Ja.
Und das findet so über die Woche kontinuierlich statt. Ja, ein riesen Topf, und da verschwinden dann die Karkassen drin, und du hast da eine Komplettverwertung.
Ja.
Was ganz automatisch.
Ich finde aber, es kann ja, also auch jeder, der sich fürs Kochen interessiert, nicht unbedingt ein Praktikum machen. Also, dass man solche Kniffe, gerade wie mit dem Gemüse einfrieren, kann man ja mit den Knochenabschnitten teilweise dann auch tun, dass man einfach so den Leuten Tipps gibt, wie man sowas halt auch machen könnte.
Schau, das sehe ich so ein bisschen als die Aufgabe von uns Verrückten. Beziehe ich da jetzt einfach mal mit ein.
Gerne.
Wenn wir solche Erfahrungen machen, dann haben wir einfach diese wunderschöne Möglichkeit, das zu teilen und in dem Kreis, den wir erreichen, Inspiration zu sein und vielleicht Anregungen zu geben, eigene Prozesse, eigene Abläufe ein Stück weit mal zu verändern oder es zumindest mal auszuprobieren. Und nichts anderes macht ja der Christian.
Ja. Ja. Da hast du recht. Ja. Wow. Ja, also gerade bei der Roten Beete habe ich das halt gedacht, weil du da hast du ja die Rote Beete-Schale, die hast du ja wirklich auch gebraucht, um bis zum Pulver zu bringen. Weil das ist jetzt so eine Sache, die kannst du ja nicht aus dem täglichen Alltag im Restaurant nehmen, weil das Produkt wahrscheinlich sehr speziell ist. Das ist jetzt auch, die Schale würde ja nicht in den Fond wandern. Da bist du ja wirklich auf die Schale von deiner Roten Beete angewiesen, ne?
Ja.
Und da musst du dann
nochmal, ich glaube, es ist da wichtig, nicht in so eine 0-1-Geschichte zu verfallen. Ja. Also jetzt auf Teufel komm raus, jede rote Beete-Schale noch zu verarbeiten und zu pulverisieren, ist ja auch nicht immer sinnvoll. Da, wo es es geht hier bei diesem Konzept ja ein Stück weit daran, Möglichkeiten aufzuzeigen. Ja. So. Und das war bei dem Gang eine Möglichkeit zu zeigen, dass auch sowas wie eine rote Beteschale theoretisch ab und an einem Nutzen zugeführt werden könnte.
Ja.
Aber nicht immer.
Ja.
Soll zum Nachdenken anregen. Wir werden das später weiter durchgehen, nochmal bei dem Rotkohl. Da hat der Christian zum Beispiel zu mir gesagt, oder sein Küchenchef, naja, Rotkohlpulver haben wir da, das haben wir immer da, das verwenden wir übrigens bei vielen Gerichten. Ich so, aha. Also es gibt schon so einige Produkte, die den Weg dann auch in eine Standardausstattung der Küche jeweils finden, ja. Aber nicht alle.
Ja. Da, wo es Sinn macht, ja.
Ja.
Ja. Sehr schön. Der nächste Gang hat das Thema, also auch ein sehr wichtiges Thema, finde ich, altes Brot.
Ja.
Und das fand ich von der Intention her halt echt Wahnsinn, was du da rausgeholt hast. Und allein, ihr habt ja auch drüber gesprochen, wie es beim Thema Brot halt auch aussieht, was da an Verschwendung passiert.
Ja. Also da mal vorangestellt, dieser Gang ist sehr stark vom Essigbrätlein inspiriert. So, das ist keine Eigenentwicklung. Da hat jemand anders gedacht, aber ich fand den Gang im Essigbrätlein so faszinierend, dass ich halt versucht habe, den nachzuempfinden. Eben weil er auch wieder aus ganz, ganz, ganz wenigen Zutaten besteht. Im Wesentlichen Brot und Blumenkohl in dem Fall. Und so jetzt wieder dieses Verschwendungsthema aufgreifen. Das ist an und für sich so eins der Themen, die mich am meisten, wo ich die meiste Emotion mit bei mir spüre. Wir kennen das, wir kommen irgendwann abends von der Arbeit nach Hause, es ist kurz vor Ladenschluss und wir haben kein Brot mehr daheim, wir haben es vergessen. Dann stolpert man in die Bäckerei, 5:05 und steht vor einer vollen Auslage. Ich habe noch die volle Auswahl, ich könnte theoretisch noch jedes Brot, was dort im Angebot ist, bekommen. In 5 Minuten macht aber der Laden zu und jeder weiß, altes Brot am nächsten Tag wird nicht verkauft. Ja? Und das heißt, all das, was da in diesen Regalen liegt und wahrscheinlich noch mehr, was in Kisten überhaupt nicht sichtbar da ist, was passiert damit? Es wird weggeschmissen. So. Das ist, finde ich, eine ganz, ganz, ganz große Unsitte. Wo ich auch glaube, dass es an der Zeit wäre, hier radikalere Wege einzuschlagen. Ich kenne ja jetzt manche Aktionen in anderen EU-Ländern, die vorschreiben, dass Bäckereien noch Supermärkte Lebensmittel nicht wegwerfen dürfen, sondern spenden an Tafeln etc. Das meine ich mit radikaleren Wegen. Ja. Das finde ich in dem Fall einfach nur gemäß. Und da ist es ein Stück weit, was heißt ein Stück weit, da ist es ganz, ganz stark an uns Verbrauchern, unser eigenes Einkaufsverhalten ganz drastisch zu hinterfragen. Wir sind es gewohnt, dass wir zu jeder Tages- und Nachtzeit stetig Lebensmittel verfügbar haben. Wir müssen uns eigentlich um unsere Nahrungsmittelversorgung ganz, ganz wenig Gedanken machen. Wir haben zu jeder Tages- und Nachtzeit die Gelegenheit, an Essen zu kommen. Und das macht bequem. Mhm. Und diese Bequemlichkeit, die führt einfach dazu, dass natürlich Marktwirtschaft, in der wir leben, das Angebot darauf reagiert und sagt so, wir wollen unseren Kunden auch ein Erlebnis bieten, eine Marke und hier und die Ausstrahlung. Deswegen Regale bitte bis zum Schluss vollhalten. Da gibt's Ansagen dazu. Das ist krank. So, da bin ich jetzt auch ein bisschen, du merkst es, da werde ich emotional, wenn ich über dieses Thema rede. Da glaube ich, da können wir relativ leicht mit organisatorischen Kniffen entgegenwirken und unser Brot nach Möglichkeit morgens besorgen. Bäckereien machen weiß Gott sehr früh auf. Das lässt sich in den Tagesablauf meiner Meinung nach gut einbauen. Brote lassen sich auch eingefrieren, sodass man immer was zu Hause haben kann. Auch wenn das frische Brot natürlich das allerbeste ist, da müssen wir nicht drüber reden. Da haben wir es als Verbraucher mit unserem eigenen Verhalten aber massiv in der Hand, auch eine Änderung zu bewirken, dass eben nicht so viel Brot 5:05 dann weggeworfen wird. Das ist traurig.
Also ich hatte das jetzt festgestellt, gerade bei Bäckern, also bei handwerklichen Bäckern hier bei uns auf dem Land auch, die sind hingegangen und verkaufen das am nächsten Tag zum halben Preis. Also Brote auf jeden Fall und gerade Teilchengeschichten, die jetzt nicht mit super Frucht dann wirklich auch schwierig sind oder Pizza mit Käse überbackene Sachen, die werden alle dann am nächsten Tag noch zum halben Preis verkauft und on top dann auch an die Tafeln gegeben. Ja. Aber die haben natürlich auch begrenzte Kapazitäten. Also da habe ich eigentlich ein relativ gutes Gefühl, aber ich glaube, dass da auch immer noch zu viel weggeschmissen wird, weil auch da, wie du sagst, ist schon eine wahnsinnige Produktion, die da passiert. Und ich sage dann auch mal, wenn ich hinkomme und der sagt mir, habe ich nicht mehr, finde ich das nicht, dann finde ich das nicht negativ. Ich finde gut, dass er das halt verkaufen kann und weiß, beim nächsten Mal muss ich halt früher da sein. Aber ich erwarte dann nicht, dass er sagt, oh, morgen mache ich aber dann eins mehr, damit du dann auch noch eins kriegst.
Genau, genau. Und da, nur um das klarzustellen, ich glaube, dass da schon viel passiert. Das ist jetzt auch keine pauschale Alles-ist-schlecht-Aussage, aber im Gro, glaube ich, passiert da noch immer zu viel Überflüssiges. So, ja. Bei meinem Bioladen, wo ich hier einkaufe, der hat auch einen Bäcker mit dabei, der einfach von Bäckern aus dem Umland bezieht. Wenn ich da abends um 5 vor 6 reinstolper, ja, da kriege ich halt noch ein paar Brezen und die sind halt vom Morgen. Ja, die werden einmal am Tag beliefert und da ist abends aber echt zappenduster.
Ja.
Und das ist gut, das freut mich. Also wenn ich irgendwo hinkomme und abends um 6 eine Auslage sehe, die sehr, sehr leer ist, dann denke ich mir, ach, die machen es richtig, sehr schön, hier komme ich wieder her.
Ja, nächstes Mal früher.
Nächstes Mal früher. Und ich meine, du hörst es ja schon, ist ja nicht so, dass mir das nicht passiert, ne? Also das passiert unserer Familie oft genug, weil dass mich meine Frau anruft, ah, Uwe, wir haben kein Brot mehr, könntest du doch mal schauen, dass du eins kriegst. Ja, ich probiere es. Und es passiert uns allen.
Ja. Ich glaube halt auch, dass gerade also bei den handwerklichen Bäckern, die auch irgendwie eine gewisse Nähe zu ihrem Produkt haben, dass das Bewusstsein da viel stärker ist. Wenn du jetzt in so einen Industriebäckerbetrieb reinstolperst, die auch alles durch irgendwelche Normen gedrückt haben und dann auch vielleicht Verkäufer vorne haben, die da mit dem Produkt einfach auch nicht die Nähe haben, weil sie überhaupt nicht mehr wissen, wo das Produkt auch herkommt. Das wird alles standardisiert und am Ende wird einfach weggeschmissen. Das wird am nächsten Tag nicht aufwendig in irgendwo eine Ecke im Tresen noch gelegt, sondern die haben jeden Morgen dann Aufbau mit frischem Zeug. Ich finde, gerade da ist die Schwierigkeit auch, weil da niemand mehr hintersteht, der hinter dem Produkt steht.
Ja, das mag sicher hier und da zutreffen. Christian hat für sein Pop-Up-Konzept da auch mit einer Großbäckerei gepartnert, die im westmittelfränkischen Bereich, ich glaube, sind über 60 Filialen haben, also da relativ weit verbreitet sind. Und in vorbereitenden Gesprächen dort auch mit den Geschäftsführern mal Kontakt gehabt und da habe ich schon gemerkt, das treibt die echt um. Also die finden das nicht geil, dass Sachen dann weggegeben werden. Meine Vermutung, das ist jetzt meine Interpretation, ist, dass aber, wenn du mal so eine Größe hast, ja, bei aller Ethik bist du halt einem Konkurrenzdruck ausgeliefert mit den Supermarktketten und dort sind die Leute die vollen Auslagen gewöhnt. Also es ist immer eine ökonomische Entscheidung. Riskierst du es, dass am Abend die Auslagen leer sind und die Leute sagen, na, ich gehe dann lieber halt doch irgendwo zu meinem Supermarkt und kauf da, weil da weiß ich, da gibt's noch alles. Oder machst du es nicht? Und ich glaube, es betrifft schon viele Leute, ja, die sich wirklich Gedanken machen, wie sie dem begegnen können und was machbar ist, welche kulinarischen Konzepte vielleicht auch aufgesetzt werden können, um diese Verschwendung da zu reduzieren. Zumindest habe ich in diesen Gesprächen einfach ganz, ganz viel Wollen und ganz viel Empathie für das Thema erlebt. Das hat mich hoffnungsvoll gemacht, muss ich schon sagen.
Also ich finde ja, wenn gerade diese Überproduktion irgendwie ja dann da sein muss, dann suggeriert man hat da, verstehe ich aber dann am zweiten Schritt nicht, warum macht man dann nicht am nächsten Tag vom Vortag halben Preis Verkaufsgeschichte? Ne? Ich meine, das trübt das dann so den die Optik der Frische der Auslage, kann man das nicht irgendwie dann geschickt versuchen, wenigstens auf dem Weg an den Mann zu bringen?
Ich kann jetzt nicht sagen, ob die Kette das macht, der Großbäcker das tut. Also ich weiß, was oft passiert ist, dass dann Semmelbrösel angeboten werden, aber so viel Semmelbrösel kann man wohl gar nicht verkaufen, dass das dann funktioniert. Ne? Oder auch viele haben dort so Mittagstisch mit dabei, wo du Gebäck essen kannst. Und macht daraus manchmal kleine Aufläufe, diese süßen, wie heißen die, arme Ritter, nee, doch.
Aber
also einfach eine Verwertung von dem Brot in kleinen Sechsen Süßspeisen, aber es ist halt nur ein Teil, der darüber tatsächlich abgefangen wird.
Ja.
Genau, und die Idee, um wieder auf den Gang zurückzukommen, war tatsächlich mit altem Brot zu arbeiten, dass, wie du es jetzt formuliert hast, am nächsten Tag halt keiner mehr kaufen will, daraus einen Gang zu machen, eben einen Brotchip, dafür ist altes Brot ja perfekt geeignet, und eine Brotcreme, die besteht auch aus nichts mehr als Brot, Butter, Sahne und Eiern und ein bisschen Salz.
Das war so ein geiles Zeug.
Also du schneidest das Brot in Würfel und brätst die in ein bisschen Butter an, machst eine Creme aus Milch, Sahne und Ei und kochst dann die Brotwürfel in dieser Masse auf, bis das so eine breiige Masse, schaut nicht schön aus, bis es eine breiige Masse ist, packst das in deinen Hochleistungsmixer und pürierst es zu einer schönen Creme. Und würzen musst du das kaum, weil im Brot ist an und für sich genug Würze enthalten. Mhm. Ja. Und dazu kombiniert war in dem Gang jetzt eben noch marinierter Blumenkohl. Ich habe den Gang auch schon mit fermentiertem Blumenkohl gemacht, was dem noch mal ein bisschen mehr Aromatik gibt. Das war jetzt in der Kürze der Zeit nicht möglich. Auch ein bisschen mehr Milchsäure. Ja, ja, genau. Jetzt habe ich die Säure einfach ersetzt durch eine klassische Marinade.
Ja. Aber diese Brotcreme fand ich wirklich, die hat mich wahnsinnig beeindruckt. Diese krass, von der Aromatik her, von der Konsistenz her und von dem Wissen her, dass es altes Brot ist, so dieses wow.
Ja, das ist ein schöner Gang. Also wie gesagt, Essigbrätlein lässt grüßen. Und da der André Köthe, der weiß schon, was er macht. Das ist sehr faszinierende Kochkunst.
Ja. Und danach kam dein schon angesprochener Rotkohl.
Die Gazpacho, das ist auch neben dem Knoblauchsud, jetzt in meinen Supper Club Menüs eigentlich ein Klassiker. Eine Hommage an Heston Blumenthal, also der war der Ideengeber von diesem Rezept. Und also ich weiß noch genau, als ich dieses Rezept zum ersten Mal in seinem Buch Heston at Home gesehen habe, dachte ich mir, oh, das muss ich machen. Ich kann mir das aromatisch auf der Zunge gar nicht vorstellen. So viel Fantasie habe ich nicht. Eine Rotkohl-Gazpacho, also Saft vom Rotkohl, mit einem Senfeis und Gurke zusammenzubringen, das ist von der Aromatik und vom Zusammenspiel der Aromen, ich liebe es. Ja, es ist einfach ein tolles, tolles Aromen- und auch Farbenspiel.
Was macht das Ganze zur Gazpacho? Also von der
Zutat? Oder nur, dass sie kalt ist.
Okay. Ja, okay. Ich habe jetzt, das würde, da kennen noch mehr dazu. Irgendwie, weiß ich nicht,
also, was es zu.
Okay.
Ich glaube, die Gazpacho, das verdeutlicht jetzt erstmal nur, dass die Suppe tatsächlich nicht warm ist.
Ah, okay.
Ja, also hergestellt wird es relativ simpel. Du entsaftest Rotkohl. Das ist eine aufwendige Aufgabe. Also für so zwei Rotkohlköpfe bist du schon mal eine Stunde beschäftigt.
Die sind auch groß, ne? Also so Rotkohl, oder?
Ja, und sperrig. Und da hat der Entsafter schon was zu tun. Also, es dauert einfach. Jedes Mal, wenn ich einen Supper Club habe, denke ich mir, was ein Zeitfresser. So in der Vorbereitung, Stunde dafür. Also, und dann wird der Rotkohlsaft im Wesentlichen mit einer Rotwein-Mayonnaise gebunden. Mhm. Wenn die Sämigkeit da noch nicht nach einem Zufügen von einem gewissen Prozentsatz an Fett gegeben ist, dann gebe ich ungern mehr Fett hinzu, weil sonst wird das Ganze sehr, sehr schwer. Mhm. Binde da auch wieder ein bisschen Basic Texture. Und dazu gibt's ein Senfeis. Das Senfeis besteht aus Senf. Da eben vom Christian seinen eigenen Senf, was ich für einen der besten Senfe so halte, schon seit langem, die ich kenne. Hast du schon probiert?
Nee, nur in deinem in dem Senfeis probiert. Ich habe noch nicht. Nee, doch, zum Frühstück habe ich ihn probiert. Zum geräucherten Lachs habe ich ihn gegessen. Sehr, sehr geil.
Und das, wenn man da jetzt wieder No Waste ansetzt, der Christian ist ja ein Tausendsasser. Also der ist ja nicht nur Hotelier und Gastronom, sondern der stellt seinen eigenen Honig her, der stellt seinen eigenen Verjus her, der macht seinen eigenen Wein. Und all diese Produkte, die er so nebenbei noch produziert, sind dann in diesem Senf auch wieder vereint. Also die Säure kommt von dem Verjus und die Süße dann von dem Honig. Und da kommen wieder ganz viele Stränge zusammen. Mhm. Deswegen ist dieser Senf in sich genommen auch schon wieder so ein Produkt, was aus vielem einfach entsteht. Die Kombination Senf plus süß, weil das Eis ist ja durchaus süß. Ja. Die finde ich total faszinierend.
Ja.
Das funktioniert einfach toll. passt auch super zu den Aromen des Rotkohl. Und dann gebe ich da gern noch Gurke mit dazu und Erbsensprossen und verschiedenerlei eingelegte Senfsamen.
Und du hattest noch was dabei, das waren karamellisierte Senfkörner, oder?
Genau, also einmal eingelegte, süß-sauer eingelegte Senfkörner und in Apfelsaft karamellisierte. Das habe ich mir bei Heiko Antoniewicz geklaut. Du nimmst einfach nur Senfkörner, packst die in eine Pfanne und gießt die mit Apfelsaft an, bis die so knapp bedeckt sind. Und dann heißt es warten, bis der Apfelsaft verkocht ist und dann legt sich der zurückbleibende Fluchtzucker um die Senfkörner. Da musst du so lange weiter rühren, bis das Pappige auch verschwindet und sämtliches Wasser verdampft ist und die Senfkörner wirklich so bräunlich werden.
Wie Mandeln,
oder?
Musst du den Punkt irgendwie finden, gell?
Ja. Also der ist fließend von, jetzt ist bitter und jetzt schmeckt's noch säuerlich, apfelig, senfig. Das finde ich super, so als Texturcrunch. Passt auch gut zu einem geschmorten Stück Fleisch. Also ist recht flexibel einsetzbar. Und ganz oben drauf war dann eben noch No Waste. Ein Pulver von vom getrockneten Rotkohl. Wenn du Rotkohl entsaftest, bleibt ja der Rest da übrig. Ja. Und den haben wir auch getrocknet und dann pulverisiert und oben drüber gegeben als Pulver.
Ja.
Über das Gericht, ja.
Ja, aber die Senf, ich liebe Senf, ich kann den löffeln, ne? Also so wie andere Leute Nutella, also deswegen dieser Gang mit dem Senf und dann in dieser Vielschichtigkeit mit diesem, ich habe es jetzt Senf-Kaviar genannt, wie süß-sauer, dann hast du den Karamell und das Eis und wow.
Echt, ja, das war jetzt so ein bisschen hinter die Kulissen aus dem Nähkästchen geplaudert. Für mich schwierig, diesmal abzuschmecken, weil ich hatte diesmal ja auch nicht eingekauft, sondern das hatte Christians Team gemacht. Das heißt, die Ausgangsprodukte waren schon andere. Gerade auch der Essig, der drin war, etc. Das heißt, ich hatte in dieser Rotkohl-Gazpacho und auch in dem Senfeis eine andere Aromatik drin, weil die Grundprodukte unterschiedliche waren. Und das dann irgendwie so abzuschmecken und hinzukriegen, dass es meiner kulinarischen Erinnerung entspricht und zu dieser Vorlage, wie ich es vorher zubereitet habe, das war eine Herausforderung. Ja.
Das glaube ich. Aber für mich als jetzt Erstesser war das trotzdem, also ich habe da nicht irgendwas von gemerkt, ne, weil es einfach, für mich war das so von dir gedacht, oder ja.
Das ist ja auch gut so, ja. Also schlimmer wäre es, wenn du jetzt sagen würdest, es ging so.
Der Essig, der da verwendet worden ist, nein, das kann, da kann was nicht stimmen.
Nein, der Essig ist einfach kräftiger gewesen. Ja, ich verwende sonst den Rotweinessig, der sehr mild ist und meiner Meinung nach ein bisschen eine feinere Säurespitze hat. Da wird es jetzt schon ein bisschen intellektuell, ne? Das sind also vielleicht auch nur eingebildete Nuancen.
Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Ne? Ja. Also gerade wenn du den Gang ja auch einen Anspruch an den Gang hast, der auch die Evolution von dem Gang, oder das, die hältst du ja auch gleich, wenn dann sowas rausfällt. Aber auch Essig ist so eine zweite Sache, den könnte ich trinken, weil ich auch Essig so liebe. Deswegen ist es, gerade wenn es säuerlicher wird über Essig, finde ich das eigentlich auch immer cool. Also bin ich, war perfekt so.
Ja, super.
So, nächster Gang, Kohlrabi.
Ja, das ist ein bisschen ein Erbstück, was ich vom So-Sein inspiriert mitgenommen habe. Ich liebe Kohlrabi, habe ich schon immer. Also Kohlrabi finde ich ganz, 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 ganz tolles Gemüse und habe damit jetzt relativ viel auch rumexperimentiert. Und den Gang, den du da gegessen hast, den gab es in unterschiedlichen Variationen jetzt schon. Das ist, glaube ich, so das Rezept, wie ich ihn am liebsten mag. Also besteht aus einer gekochten Scheibe Kohlrabi, einer rohen Scheibe Kohlrabi, dann mit Jutsu oder in dem Fall Zitrone abgeschmeckten Schafsmilchjoghurt, dann Haselnuss, Vaduvanöl und Sashimi von der Lachsforelle oder jetzt bei uns war es Saibling, was wir da hatten, und den Kohlrabi grün als Julienne geschnitten.
Was war nochmal Vaduvan?
Vadova ist eine indische Curry-Mischung, die dort an der Sonne getrocknet wird, da auch ein Stück weit vor sich hin fermentiert und ganz eigenen Geruch und Geschmack hat, fast schon ein bisschen bitter. Also muss man mögen, kann ich verstehen, wenn Leute sagen, ah, mag ich nicht. Passt super gut zu Reis, also einfach ins Kochwasser mit Reis geben. Da brauchst du nicht viel an dem Reis mit dabei. Also es
ja.
Tolle Gewürzmischung. Okay. Ja. Genau.
Und den Kohlrabi hast du, gerade den gekochten, den hast du auf eine ganz bestimmte Weise gekocht. Fand ich auch sehr beeindruckend.
Das ist eine Technik, die ich mir im So-Sein abgeschaut habe. Und zwar, so, ich bin jetzt kein Chemiker, ne? Deswegen alles bisschen laienhaft und wahrscheinlich, wenn jemand zuhört vom Fach, dann, ja, oh Mann, hätte mal lieber genau nachgelesen. Im Wesentlichen geht es ja immer darum, Geschmack in den Lebensmitteln zu erhalten. So. Mhm. Und das funktioniert beim Kochen, indem der Salzgehalt im Garguts und außerhalb des Garguts in einem Gleichgewicht gehalten werden. So. Mhm. Und wenn das nicht der Fall ist, also dass kein Gleichgewicht da ist zwischen Gargut und Garflüssigkeit, dann versucht so dieses System, das auszugleichen. Also entweder geht dann Salz aus dem Gargut raus oder in das Gargut rein. Und dadurch passieren dann so Dinge wie Sachen verkochen oder Nährstoffe gehen raus oder die Aromatik lässt nach etc. Wenn ich jetzt also einen Topf Wasser aufsetze, dort meine ganzen Kohlrabi reingebe, gebe ich in so einen 5-Liter-Topf wirklich eine Handvoll Salz rein, eine Handvoll Zucker, eine Handvoll schwarze Pfefferkörner, um so ein Gleichgewicht herzustellen, um eine ganz aromatische Umgebung zu schaffen, wo eben Geschmack im Kohlrabi bleibt und durch die Osmose dann der Geschmack von dem Pfeffer in den Kohlrabi rein kann. Dann koche ich das Ganze über 5 Stunden, bis eigentlich die Flüssigkeit komplett verkocht ist und habe dann relativ dunkle, aber hocharomatische und sehr schön weiche gekochte Kohlrabi, die ich in Scheiben schneide und weiterverarbeiten kann.
Mhm. Ja. Und du hattest die Schwierigkeit, die war jetzt, der Kohlrabi war riesengroß. Ne?
Das sind dann so die Sachen, wenn man irgendwie No Waste macht und irgendwie vom Bauern was gerade da ist, holt, ne, dann kriegt man halt Kohlrabi, die sind so Rugby-Eye groß. Monster. Sonst habe ich eher so Kohlrabi Schneeballgröße, Tennisballgröße, wie man es halt kennt. Ja. Die kann ich über 5 Stunden kochen. Wenn ich das jetzt mit diesem Rugby versuche, dann braucht es 5 Tage. Ja, also unglaublich lange Zeit, wenn es überhaupt funktioniert. Also standen wir so vor der Herausforderung, oh, wie macht man das jetzt? Dann haben wir gesagt, na ja, wenn wir eigentlich diesen Gleichstand zwischen dem Salz im Produkt und außerhalb herstellen können, dann müsste das auch ohne die Schale gehen. Wahrscheinlich haben wir ein bisschen einen Verlust, aber schneiden wir diesen Kohlrabi auch einfach in Scheiben und kochen ihn ohne die Schutzfunktion der Schale. Da haben wir eben noch diskutiert, ja, zerfällt uns der dann nicht. Ja, wenn wir ihn nicht viel bewegen und die Hitze nicht so hochschrauben, dann müsste das an und für sich klappen. Ja, das haben wir es probiert und es hat geklappt. Ja. Also wir konnten den Kohlrabi dann wirklich gut benutzen. Ich fand ihn nach einer Geschmacksprobe, ich glaube Blindverkostung hätte ich keinen Unterschied feststellen können. Hat funktioniert. Ja. Ja. Was ich an diesem Kohlrabi so mag, ist, der ist unglaublich saftig. Der hat ein ganz, ganz deutliches Pfefferaroma, aber trotzdem noch diese Süße, die dem Kohlrabi innewohnt, sobald du ihn irgendwie ein bisschen Salz aussetzt. Und finde ich eine ganz, ganz tolle Konsistenz. Ja, schön weich, zergeht auf der Zunge, brauchst eigentlich kein Messer dazu. Das, also liebe ich das Zeug.
Ja. Und diese Pfeffernote fand ich noch viel, also krasser. Ihr habt aus den Abschnitten dann auch noch einen Drink gemacht.
Ja, das war die Idee vom Sommelier, vom Maître. Der meinte, er hat da, ich glaube, es war ein Cidre noch mit drin.
Genau,
wenn ich es richtig weiß. Wir haben dann ja den Kohlrabi fürs Anrichten, fürs Mise en Place ausgestochen. Und beim Ausstechen bleiben ja Abschnitte zurück. Die wollten wir nicht wegwerfen und haben die dann entsaftet. Und mit dem entstehenden Kohlrabi-Saft den Cidre aufgegossen oder umgekehrt und ein korrespondierendes Getränk gehabt.
Da war auch noch ein bisschen Verjus, glaube ich, drin für die Säure.
Genau, Verjus, Cidre und eben der Kohlrabi-Saft.
Ja, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, also da fand ich diese Pfeffernote noch viel präsenter. Also die fügte sich in dem Gang sehr stark also so ein. Also die man hat sie unterschwelliger wahrgenommen und ich fand halt in dem Drink war die ultra präsent und hat einfach, weiß nicht, mich hat das, ich fand das total genial, dass es so auch so stark pfeffrig war.
Also ich glaube, da kann man durchaus geteilter Meinung auch sein. Ja. Ja. Wenn ich es jetzt designt hätte als begleitendes Getränk, glaube ich, wäre es mir lieber gewesen ohne die starke Pfeffernote, weil es harmonischer wirkt. Da sind wir wieder bei Geschmackssache. Ja. Dir taugt es total. Ich habe mich mit der Kerstin Ghetto unterhalten, der war es zu stark. Ja. Da sind wir sehr stark auf einem Geschmacksebene. Was jemand mag, wie jemand zu Pfeffer steht. Zu dem Gang korrespondierend war es, glaube ich, schon okay, weil das Konzept ist schon, dass du die Pfeffernote schmeckst. Also Pfeffer ist ein Bestandteil dieses Gerichts.
Für mich war es so ein bisschen so, wie so ein Fingerzeig, der aus dem Glas dann nochmal so, schmeckt doch da nochmal hin. Da ist es nämlich auch, da ist es nämlich auch so vorhanden. Also es hat mir das nochmal bewusster dann auch gemacht, diesen Pfeffer nochmal wahrzunehmen oder auch rauszunehmen aus dem Kohlrabi im Gang.
Ja. Gut, im Gang hast du natürlich durch den Fisch und den Joghurt auch nochmal zwei Fettkomponenten, die die Aromatik des Pfeffers und die Schärfe ein ganzes Stück mildern. Das heißt, dass du es dort nicht so vordergründig schmeckst, ist einfach der Kombination geschuldet.
Ja, das ist auch... war ja auch sehr harmonisch so. Und dieses Glas hat mir ja wirklich so wie so ein Fingerchen gezeigt. Hier, guck, schmeckt doch da nochmal rein. Und das fand ich das Schöne an der Korrespondenz an der Stelle.
Ja, und die, was wir versucht haben, da rein didaktisch war, einfach aufzuzeigen, wie vielseitig Verwendung sein kann. Also muss es nicht zwangsläufig immer nur verkochen. Nein, du kannst natürlich über Entsaften auch eine Getränkebeilage dazu generieren oder dir einen Smoothie bauen. Das muss ja nicht immer gleich so antialkoholisch gepaert wirken, sondern kannst einfach einen Smoothie aus diesen Abschnitten bauen.
Ja. Ich meine, in dieser Variante ja auch mit dem Citre ja durchaus auch einen gewissen Alkoholgehalt. Also in beiden Varianten wäre es wahrscheinlich, auch wenn es mit einem naturtrüben Apfelsaft gemacht hätte, jetzt als antialkoholische Begleitung durchaus auch möglich. Aber
das No-Waste-Konzept, also das sehen wir einmal darin, dass wir die Abschnitte verwendet haben. Zum Zweiten ist die Kohlrabi-Pflanze komplett auf dem Teller. Das heißt, das Kohlrabi-Grün in Julienne als Topping obendrauf. Wenn die nämlich fein schneidet, die Kohlrabi-Blätter, und ein bisschen in Eiswasser einlegt, dann sind die auch nicht so sperrig im Mund und fügen eine angenehme Bitterkeit hinzu. Ich meine, chlorophyllreich sind sie, das schmeckst du, das lässt sich nicht wegdiskutieren, aber finde ich sinnvoll eingesetzt, hat es nochmal einen Geschmacksbeitrag zum Ganzen geleistet oder kann es leisten, wenn man es vernünftig dosiert. Das ist das eine. Und dann sind wir halt schon auch beim Thema Fisch. Fisch per se ist jetzt ja unter Lebensmittelverschwendungsaspekten nochmal ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema. Stichwort Überfischung, was da beim Beifang alles passiert. Das ist ja Hanebüchen, was da schon ein Fisch mitgefangen und tot wieder zurückgeworfen wird. Hier in dem speziellen Fall geht es jetzt gar nicht um diesen großen Punkt der Überfischung, sondern es geht darum, dass auch hierzulande oftmals bei großen Bestellungen bei Fischhändlern Dinge übrig bleiben. Also der Christian hat es so erklärt, ein großer Caterer hat 400 Leute und in letzter Sekunde werden die 400 Leute auf 350 irgendwie heruntergegradet. Also haben sie irgendwie 6-7 Fische zu viel bestellt. Was passiert mit denen? Die können sie ja nicht mehr zurückgeben. Und es gibt eben die Möglichkeit, solche Überkapazitäten, die eigentlich gebunden waren an eine Bestellung, dann noch aufzukaufen als Gastronom. Das hat der Christian da getan. Und aus solchen Fischbeständen, Überbestellungen, haben wir dann den Gang gemacht. Also es waren jetzt keine Abschnitte, weil das ist natürlich problematisch bei Fischabschnitten, die alt sind. Ja, das geht halt einfach nicht. Ja. Aber Dinge, die sonst bei anderen Bestellungen vielleicht übrig geblieben wären, wo man schon planen kann, aufzukaufen, aufzugreifen, die dann einer Verwertung zuzuführen, das geht, das ist super. Und da haben die Gastronomen natürlich eine Möglichkeit, nicht so sehr die Verbraucher,
ja,
aber die Gastronomen, ja, die ihr Einkaufsverhalten da vielleicht auch mal ein Stück weit überdenken können.
Ja. Also wir haben, ich habe da auch mal drüber nachgedacht, Fisch ist halt einfach so krass verderblich, wie das halt bei Fleisch selbst auch nicht ist, dass du, ja, da hast du wirklich als Endverbraucher schwierige Möglichkeiten. Du kannst es am nächsten Tag ja schon kaum nicht als zweite Wahl verkaufen, weil du, weil es einfach so frisch halt sein muss, ne? Weil es so verderblich ist. Dann finde ich es eine schöne Variante, dass man auf dem Weg
seine Nutzung zuführen kann, ja.
Genau.
Das ist gut.
Ja. Wir haben hier bei uns einen Fischladen im Ort auch. Der hat halt zugleich auch noch ein kleines Imbiss mit dabei, wo er halt so meine Hoffnung dann auch in seinen Gerichten halt, so Edelfischpfanne und sowas, einfach solche Überbestände aus seinen Theken dann auch wieder verwenden. Die machen Salate mit Fisch, wo dann Krabben oder Scampis dann wahrscheinlich nochmal gekocht werden und dann wieder zum Salat transformiert werden. Das finde ich halt auch echt wichtig, dass die dann diesen Zweitweg auch haben, um ihre Lebensmittel dann
zu verwerten.
Ja.
Nicht nur Fischöl wird, ja.
Ja. Da habe ich auch überhaupt nicht drüber nachgedacht, das habe ich, glaube ich, in deinem Handout gelesen, dass dann die Variante Fischöl wäre. Ich meine, es ist ja schon mal gut, dass es überhaupt noch verwendet wird, aber ich weiß nicht.
Ich wollte gerade sagen, wenn es verwendet wird, ne? Also das ist halt doch so der letzte
Weg. Braucht man
denn
Fischöl eigentlich? Also ist es gesundheitsmäßig, die Kapseln? Also ich habe...
Da bin ich jetzt ehrlich gesagt ziemlich überfragt.
Ja, also ich habe das, ich glaube, ich weiß nicht, in der Schwangerschaft, glaube ich, haben doch, meine Frau hatte das, da gab es immer so Fischöl-Geschichten. Aber das ist jetzt die einzige überhaupt Info, die ich mir irgendwo aus den Fingern ziehen kann, wo ich Fischöl schon mal gehört habe.
Da muss ich passen. Ja. Da bräuchte man jetzt den Christian, der wüsste.
Der wüsste,
ja.
Noch eine witzige Anekdote zu diesem Kohlrabi und die Blätter verwenden. Ich hatte mal, auch bei einer Köchin, also die Italienerin, die in Frankreich lebte, die auch sehr pur gekocht hat und auch immer alles verwendet hat. Und die erzählt dann auch immer so von Gemüse oben, das halt auch verwenden, dieses Grün und alles. Und beschwingt davon bin ich auch in Gemüseladen gelaufen und also das ist jetzt ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Hab dann gedacht, oh, hier Möhren, ach, ich nehme die mit Grün und hab mir dann so Möhrengrün abgeknipst und hab es direkt in den Mund gesteckt und gegessen und dachte so, jetzt, das kann man ja auch benutzen. Das ist aber dann einfach, das war eine richtig beschissene Idee, weil, ich weiß nicht, das kriegst du nicht geschluckt und gekaut und ich hatte erstmal eine Viertelstunde nur Husten davon, weil das alles in meinem Hals total gereizt hat. Also, zum einen eignet sich vielleicht nicht alles dafür oder man muss es richtig verwenden und dieses Möhrengrün ist meine Sache, wo ich dachte, okay, da beschäftigen wir uns aber nochmal, bevor wir das jetzt nochmal in den Mund stecken.
Das ist ja ganz oft so. Also du brauchst für einige Sachen schon einfach das Wissen und das erlangst du nur, indem du Erfahrungen machst.
Ja.
Also im So-Sein gab es jetzt ein Gericht, nennt sich Karottensalat, so wie man eigentlich in fränkischen Gasthäusern kennt. Also mit Essig mariniert und relativ verkocht. Nur hat es der Felix halt anders gemacht. Die Karotten, glaube ich, Kochi fermentiert. Und dann vom Samen über die Blüte bis zum Grün und der Frucht, die Karotte in ihrem ganzen Lebenszyklus auf dem Teller. Oh, und da war eben das Grün auch dabei, aber halt mariniert.
Ja, danke für den Tipp. Ja.
Hätte ich auch nicht gewusst. Also
ja, also ich habe da echt gedacht, wie kann man nur so Blödsinn sich das einfach in den Mund stecken? Also das hat die ganze Speiseröhre gereizt und ich war echt...
Aber also, ein bisschen ausprobieren schadet ja nicht.
Ja.
Also manchmal lernt man einfach nur durch Schmerz.
Habe ich.
Oder die Erfahrung an der Stelle.
Ja.
Aber man lernt. Ja.
So ist es. Ich werde es das nächste Mal marinieren. Und dann kommen wir zum Fleischgang.
Ja.
Das war die alte Milchkuh.
Genau. Das ist vielleicht so eine kleine schöne Entwicklung. Ne? Also wenn ich mir denke, mein erster Supper Club, der war deutlich fleischlastiger. Da war, glaube ich, 60% der ganzen Gerichte irgendwie mit einer tierischen Komponente. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass bei meinen 8 und 10 Gängern 2, maximal 3, wenn es sein muss, mal 4 bei einem 10-Gang eine Fleischkomponente oder Fischkomponente haben. Und diesmal waren es nur 2. Das zeigt auch irgendwie so eine Entwicklung über die Jahre, weil du am Anfang gefragt hast, wie sich das so wie das sich das Thema entwickelt hat. Naja, es ist halt alles so im Fließen und im Werden. Beim Fleischgang ist das Thema No Waste die alte Milchkuh. Und was sich dahinter verbirgt, ist, wir sind es eigentlich gewohnt, Fleisch zu essen von Tieren, Jungbullen, Fersen, die nicht wirklich alt wurden. 15, 16 Monate haben die Tiere geschlachtet, weil sich dann eigentlich für den Züchter nicht mehr lohnt, das Tier weiter zu füttern.
Ja.
Rein ökonomisch. So. Christian hat das relativ schön eigentlich erklärt und gemeint, naja, das Problem an der Sache ist, diese Tiere hatten keine Zeit, an sich Geschmack aufzubauen. Also das Fleisch schmeckt nicht so wie das Fleisch einer Kuh, die 10, 15 Jahre bestenfalls draußen zugebracht hat und Milch gegeben hat. Ja. Diese Aromatik kriegt man einfach mit diesen jungen Tieren, über diese jungen Tiere nicht her. Umgekehrt, die alten Milchkühe, die irgendwann vielleicht nicht mehr die Milchmenge geben und dann geschlachtet werden, dann selten einer kulinarischen Verwertung zugeführt, ja, sondern Hundefutter verarbeitet oder maximal zu Wurst. Aber du findest ja eigentlich selten irgendwie das Stück Fleisch angepriesen irgendwo auf dem Teller, obwohl sie an und für sich von der Aromatik seinesgleichen suchen.
Ja.
Und da ist eben eine Möglichkeit, auch solche Tiere noch entsprechend dann, wenn sie schon geschlachtet werden, zu verwerten und im gastronomischen Konzept mit einzubinden. Und das Erste, was dazu passieren sollte, wäre, Menschen ins Bewusstsein zu rufen, dass eine alte Milchkuh nichts Schlechtes ist.
Ja.
Und das war Sinn und Zweck und Plan von dem Gang, tatsächlich auch ein Stück alte Milchkuh zu servieren. Klar, du kaust ein bisschen länger, einfach das liegt in der Natur der Sache. Aber die Aromatik und der Geschmack von dem Fleisch ist halt auch etwas, was man sonst vielleicht nicht so hat bei einem Jungbullen oder einer Ferse, die nach 15, 16 Monaten geschlachtet wurde.
Ja, wir hatten hier im Podcast jetzt, ich glaube im letzten Jahr waren wir in San Sebastian, da haben wir auch dann über Chugichu, also auch diese alten Kühe, so ausführlich hier auch schon mal im Podcast drüber gesprochen. Das ist halt wirklich was komplett anderes an Fleisch, was man so normalerweise isst, weil es gerade auch im Fett, also im Fettgehalt und auch in der Fettaromatik her schon echt was anderes ist. Muss man sich ein bisschen drauf einlassen, aber gerade wenn man diesen tiefen Geschmack sucht, findet man ihn halt da.
Ja. Und auch da, glaube ich, liegt der Weg wieder im Ausprobieren. Ja. Und da heißt es ja nicht, dass wir von heute auf morgen nur noch alte Milchkühe versucht zu essen, aber immer mal wieder und lernt auch mit dem Produkt umzugehen und das zuzubereiten und vielleicht einen Weg der Zubereitung für sich zu finden, wie man es gern mag und auch eine gewisse Wertschätzung dann dem Tier entgegenzubringen. Das finde ich gut.
Ja. War das eigentlich auch eine Chugichu oder war das aus Deutschland ein Produkt, weil die Basken haben das ja sehr etabliert und schon seit sehr langer Zeit machen die das so. Hatte ich jetzt nur gefragt, wo das Produkt jetzt hierher kam. Ist das auch?
Das war ziemlich regional. Das kam von Crailsheim. Das ist von Rodenburg. Was sind das? 30 Kilometer?
Ja.
Also das war auch noch echt regional.
Ja. Ich finde halt nicht unbedingt das Regional an der Stelle wichtig, sondern halt, dass sich andere wie auch die Basken mit diesem Thema beschäftigen. Ne?
Ja.
Und da einfach mit dem Produkt auch arbeiten oder dieses Produkt auch versuchen zu etablieren.
Ich meine, das haben die Basken ja sehr gut geschafft. Also San Sebastian, kommst du ja nicht drum rum.
Ja.
Da ist ja Aushängeschild. Ne? Also da sind wir, glaube ich, in Deutschland noch relativ weit weg, auch wenn ich so das Gefühl habe, du findest immer mal wieder jetzt in Kochbüchern und auf Karten die alte Milchkuh. So sein machen sie es ja auch so. Haben eine ganze alte Milchkuh, die sie einmal im Jahr kaufen, dann übers Jahr verarbeiten.
Ja.
Wird schon. Also ja, es rückt schon mehr ins in den Mittelpunkt.
Ja, ich hatte halt irgendwie so das Gefühl, dass jetzt halt irgendwie die Chugichu dann irgendwo sich auch ausbreitet, aber einfach auch, dass Metzger sich den Mut bekommen, hier einfach auch eine alte Kuh von hier dafür zu verwenden. Und also die Metzger das Know-how bekommen und auch den Willen, solche Produkte zu verkaufen, dass es nicht dann nur von aus dem Baskenland kommt, sondern und das finde ich ja schön, wenn dann hier auch Leute auf dem Weg sind, das versuchen von hier zu etablieren.
Ja, und die Möglichkeit dazu gibt's ja. Und vielleicht trägt so eine Aktion von Christian einfach dazu bei, dass auch der ein oder andere Metzger jetzt sich denkt, oh, das kann ich ja mal ausprobieren, weil den Zugang dazu habe ich ja. Also let's try. Mutig sein.
Ja, also es ist, glaube ich, nicht so einfach. Das haben wir da unten auch von dem Metzger gehört, der das halt da unten gemacht hat. Christian hat es, glaube ich, auch gesagt, nicht jede Kuh eignet sich dafür. Also nicht jede Milchkuh hat nicht das Potenzial, dann noch gegessen zu werden. Das musst du als Metzger halt auch sehen. Da musst du dir Know-how antrainieren. Und ich glaube, er hat auch gesagt, so die ganz alten Hasen, mit denen er hat ja eine Fleischerlehre vorher gemacht.
Sein Papa war Metzgermeister und er spricht ja immer von diesen Metzgergriffen.
Also
die alten Hasen, die alten Metzger noch genau wussten, wo sie beim Tier hingreifen, hinschauen müssen, um zu bestimmen, ob dieses Tier seitens der Ernährung, seitens des Lebenswandels so ein gutes Leben hatte, dass es jetzt eben noch dafür geeignet ist, für den Verzehr geeignet ist, ja.
Ja.
Und wenn man dann aber sowas entdeckt, dann die Wertschätzung da entgegenzubringen, das finde ich gut. Ja.
Ja, aber ein sehr schöner Gang. Er hatte auch nochmal ein bisschen, ist auf dieses, das war ein geschmortes Stück von der Kuh.
Ja.
Ist er da halt drauf eingegangen. Es war auch, er hätte es länger schmoren können, dann wäre es, glaube ich, zarter gewesen. Aber es war, das Bewusstsein war wohl auch da. Ich glaube, ihr habt das recht trocken geschmort, oder es war einfach außen, man hatte ein bisschen mehr zu kauen, aber es hatte, es war aber nicht negativ, es war, das hat einfach Aromen auch freigesetzt, dass man sich länger mit diesem Stück beschäftigt hat im Mund.
Ja, also, da müssen wir auch nicht drum rumreden, das hat, das Fleischergebnis hat in der Küche unter uns schon auch nochmal für ein bisschen Diskussion gesorgt, also wir hätten es gern ein Stückchen weicher gehabt, aber die Zubereitung von so einer alten Milchkuh ist nicht einfach. Ja, und deswegen war es in Teilen vielleicht außen ein bisschen zu trocken, so für mein Dafürhalten. Da, wo es dann aber zart war, fand ich es wieder wirklich sensationell. Auch durch den Fetteinschluss fand ich einen ganz, ganz tollen Geschmack. Die trockenen Stellen außen, die hätte ich persönlich mir jetzt gern, hätte ich gern so verhindert, ja, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist jetzt, glaube ich, auch wieder viel persönliche Geschmackssache. Ja.
Aber gerade auch das fand ich jetzt, also gerade wie du es einfach auch gesagt hast, dass es ein bisschen fester ist, weiß ich nicht. Ich fand das nicht so negativ, muss ich sagen, weil man hatte länger.
Ich war mit dem Ding zufrieden. Bloß um das auszusprechen. Wir haben nur, bevor wir es geschickt haben, lang diskutiert darüber, über Für und Wider und was wir jetzt vielleicht noch versuchen oder verändern daran. Wir haben es dann nochmal ein bisschen in der Soße warm gezogen. Mhm. Die Köche waren sich nicht einer Meinung. Ja. Die eine Fraktion hat gesagt, das ist doch gerade das Coole so. Und die andere Fraktion meinte, das ist außen eigentlich ein Stück zu trocken. Ja. Aber der Diskurs darüber, das war super, weil es wieder Kreativität freigesetzt hat und Lernen. Und jetzt, wir reden drüber. Ja, das ist super. Man lernt ja mit der Zubereitung immer dazu.
Ich fand es vor allen Dingen spannend, weil du sonst immer, also gerade wenn du geschmort hast, ist es immer brutal zart und sowas. Ja. Ich fand es spannend, dass es einfach mal fester war. Dass du einfach mal im Mund das Ding anders behandeln musstest wie normal diese geschmorten Geschichten und das fand ich das Schöne an der Festigkeit.
Ich glaube, das Spannende wäre jetzt, wenn wir die Gäste mal interviewen. Du wirst auch da zwei Fraktionen wahrscheinlich finden.
War auch bei uns am Tisch teilweise so, das ist mir wirklich ein bisschen zu fest, und da hat es dann natürlich auch Unterschiede in Stücken am Tisch, ne? Das war ja auch, und also wie gesagt, ich fand das so eigentlich mal sehr spannend, was Geschmortes zu bekommen, was einfach ein bisschen Struktur hat.
Ja. Also das bringt die Milchkuh ja an und für sich so schon von Haus aus mit.
Ja. Ja.
Ich persönlich bin, wie gesagt, eher die Fraktion gewesen, mir war es ein bisschen zu fest außen. Ich glaube, ich für die Zubereitung einfach ein Stück alternieren und entweder geschlossen feucht garen oder in mehr Flüssigkeit.
Ja. Ja, wir hatten im letzten Supper Club auch Chugichu gemacht und hatten dann, weil wir hatten halt die Chonetons, die Steaks, wie sie dir da auch in San Sebastian gemacht haben, war so ein bisschen Mitbringsel aus San Sebastian, was wir den Leuten im Supper Club zeigen wollten. Weil die Caroline, mit der ich das gemacht habe, die war dann, ich glaube, 3 Monate später auch da unten, hat das auch gegessen. Haben wir halt die Steaks, die dann gerade 45 Grad Kerntemperatur haben, wo dann Leute vielleicht einfach auch nicht mit klarkommen. Aber wenn du die Steaks halt länger garst, werden sie halt zäh, und die sind brutal zart, wenn sie diese Kerntemperatur haben. Haben wir als Beilage dazu die Bäckchen vom Chugichu gemacht. Und die waren natürlich dann auch wahnsinnig zart geschmort.
Ja.
Und hast dann einen schönen Kontrast auch eigentlich gehabt. Und für die Leute, die das eine nicht wollten, konnten dann die Möglichkeit auf das andere zu schwenken. Die konnten sich halt dann ganz selbstständig mit diesem Gang beschäftigen und gucken, wo sie dann ihren Schwerpunkt finden. Aber auch da war halt das Problem, dass die Bäckchen zu zart, dann den einen zu zart waren, genauso wie auch das Steak dann zu roh. Ne? Also es ist
Alles Schöne auch an solchen Sachen ist doch Kennenlernen von kulturellen Eigenheiten, und Chugichu da in der Zubereitung in San Sebastian ist ja eine kulturelle Institution, und das einfach mal zu sehen und zu probieren ist doch super.
Ja. Das war auch eine sehr verrückte Nummer. Ich habe dann, das war in einem Weingut, wir haben draußen auf der Terrasse habe ich dann den 57er Kugelgrill draußen hingestellt. Und hab dann die Dinger da draußen gegrillt, und alle Leute kamen halt raus, haben geguckt, und ich hatte dann irgendwie von diesen Steaks so 6 oder 7 Stück auf diesem Grill jongliert. Ich wusste auch gar nicht, ich habe gesagt so, was hast du denn jetzt eigentlich angefangen? Jetzt, du hast hier alles voll Zuschauer, du musst gucken, dass die Steaks halt auch irgendwie vom Gargrad passen. Ich bin da recht blauäugig reingelaufen, es ist echt gut gegangen. Die Caroline hat dann, wir hatten Rahm-Polenta dazu und diese so geschmorte Paprika. Und die Ochsenbacken waren nur noch gar ziehen, aber ich habe gedacht, was haben wir da gemacht, ey?
Ja, so ein gewisser Kick gehört, glaube ich, zum Supper Club auch dazu.
Ja,
also, das war unbewusst. Ich kann mich an keinen erinnern, wo ich mal nicht so einen Moment hatte, und mir dachte, oh,
Jetzt bloß nicht verkacken, ja.
Ja, genau.
All eyes on
Ruhe us. Ruhe ausstrahlen und Sicherheit.
Genau, das gehört so.
Ja.
Nee, witzig. Ja. Dann kamen wir zum Käsegang.
Ja, das ist auch so neben Knoblauchsud und der Gazpacho eine Säule in den Supper Clubs, noch ein komplett eigener Gang. Staudensellerie, komplett verwertet. Zwar kandiere ich den, das heißt, ich mache Läuterzucker, pack da den Staudensellerie rein, koche das auf, trenne die beiden, Läuterzucker und Staudensellerie, bis es auskühlt. Füg's wieder zusammen, lass es über Nacht ziehen und das wiederhole ich 3-4 Mal. Und der kandierte Staudensellerie kommt dann mit einem Blauschimmelkäse, einem ganz moderaten, einem Fourme d'Ambert. Oder wir Franken sagen ja Fourme d'Ambert dazu. Und die komplette Verwertung vom Staudensellerie findet dann so statt, dass das Grün noch als Garnitur auf dem kandierten Staudensellerie liegt, und die Abschnitte der Stängel haben wir dann noch süß-sauer eingelegt und auch mit auf den Teller gepackt, und obendrauf ein Abschluss bildet dann geriebene Walnuss, und fertig ist der Gang. Also relativ simpel, eigentlich 3 Zutaten, aber ich finde ein schöner Käsegang, schönes Käsedessert.
Vor allem Staudensellerie hätte ich da gar nicht so als Pairing zum Blauschimmel gesehen, aber gerade mit der Verarbeitung, diese süße Hammer, die kandierte Staudensellerie, das war wow.
Also kandierter Staudensellerie ist ja auch Zutat der Panettone in Teilen, manchen Regionen. Das ist, daher kannte ich das.
Wusste ich gar nicht.
Und ich habe irgendwann mal bei meinem Käseaffineur einen Frischkäse mit Staudensellerie drin gegessen. Und dann dachte ich mir, hey, wenn das irgendwie zusammenpasst, dann ja. lässt sich doch da irgendwas draus machen.
Ja.
Ja. Mit denjenigen, der Affineur ist dann gefragt, welchen Käse sie da pären würde, einen salzigen Käse. Und ja, ist klar, keinen starken, nimm den. Mit zwei, drei mitgegeben und so ist das Gericht dann entstanden.
Cool. Ich nehme ja. Sehr coole Kombi. Und die Blättchen, waren die süß-sauer mariniert?
Oder? Ja, die Blätter waren roh, aber die Mini-Stängel, die waren in eine süß-sauer Marinade eingelegt gewesen.
Ah, okay. Ich hatte jetzt diesen kandierten nur noch so vor ja. Augen. Ah,
das war ganz wenig. Ganz kleine Stängelchen waren auf dem kandierten Stück.
Muss ich nochmal reinschmecken, glaube ich.
Ja.
Ja. Muss ich nochmal essen.
Ja, ist ja kein Problem.
Ja, mach mal. Ja, ich habe das Rezept ja jetzt. Sehr schön. Sehr schöner Käsegang. Hat mich sehr überrascht.
Ja, ich mache den sehr gern. Also klar, Käsegang, Käse kennt man sonst irgendwie dann im Restaurant nur Käsewagen. Ist auch schön, aber unter uns, ich kann halt keinen Feigensenf mehr dazu sehen.
Mhm.
Das finde ich immer so ein bisschen uninspiriert und ich mag diese Kombi aus Gemüse und Käse und bin eh nicht so der krasse Dessert-Fan. Lieb dann diese eher unkonventionellen Sachen einfach. Ja. Und, ja, den mag ich.
Muss ich dir auch recht geben. Also gerade bei den Käsesachen finde ich auch immer sehr faszinierend, wenn die dann anfangen, ein Käsegericht zu machen, anstatt dass der Käsewagen ja. kommt. Wir hatten irgendwann, weiß ich nicht mehr, das war auch ein Blauschimmel, der irgendwie geschmolzen war mit Birne und ich weiß gar nicht mehr, was alles da drauf war, aber das war halt eine Komposition mit Käse. Genau wie das bei dir jetzt auch war. Und das finde ich halt viel, viel spannender, weil beim Käsewagen, die das dann, der berät dich ja auch, aber am Ende ist das halt einfach so ein Potpourri. Ja, das ist halt nicht irgendwie durchdacht. Ne, es ist zwar alles Käse und du hast dann deine Walnuss und den Feigensenf und noch eine wunderschöne Brotauswahl dazu, aber am Ende ist es halt, ich finde halt nicht eine Komposition.
Ja, ich glaube, gerade in den höherwertigen Restaurants machen die sich schon viele Gedanken über die Auswahl und über die Nüsse und Chutneys und was auch immer sie da dazu servieren. Aber es ist halt für mich schon so ein bisschen altbacken.
Ja, ja, sicher. Die machen dann auch, wenn sie ihre eigenen Walnüsse und Chutneys machen und dann bestimmt auch, das schmieren sie ja auch nicht zu jedem Käse und dann fire and forget, sondern es geht dann schon den Käse, kriegst du dann das dazu. Aber es ist halt, ich weiß nicht, wo habe ich das jetzt letztens auch gehört, gerade wenn du dann zu so einem Teller dann auch eine Weinempfehlung machst. Ne? Du hast den Wein da stehen, das ist ein Glas Wein für 5 Käse, das kann gar nicht alles auf einmal passen. Mhm. Ne? Also wenn du dann aber einen Gang hast, einen Käsegang, wo du einen Käse hast mit den Fruchtkompositionen und du hast dann einen Wein auch, den du dazu servieren kannst, wo du sagst, das passt perfekt. Ne? Das ist ja,
zu dem Gang, speziell, sorry für die Unterbrechung, mein befreundeter Sommelier hier aus Nürnberg meinen Godeo empfohlen. Das ist halt ein Top-Kombi dazu. Ich glaube, wenn wir uns mal wieder sehen, dann können wir das mal ausprobieren.
Ja.
Irgendwann.
Ja,
und das wird dir taugen.
Ja. Also, weißt du, was ich meine? Das ist halt, gerade wenn du dann so viele Käse, dann hast du auch dann in alle möglichen Richtungen mit Rotschmier, mit Blauschimmel und Hart und Ziege, dann da irgendwie eine Komposition hinzubekommen, ist, finde ich halt auch wahnsinnig schwierig. Und wenn du dann so wirklich einen Käse so in den Mittelpunkt stellst und umgarnst mit Aromen, ja, muss ich dir einfach rechnen, ich finde es auch spannender.
Ja, also die Weiterentwicklung von dem Gang, die ich jetzt so im Kopf habe, ich würde gerne aus dem Staudensellerie Grün ein Parfait machen und das dann mit dem kandierten Staudensellerie und dem Blauschimmel mal servieren. Also mal nochmal eine Eiskomponente dazu. Da habe ich quasi 3 so Streifen.
Ja, spannend.
Das ist so den Gedankengang, den ich jetzt mal verfolgen will.
Finde ich spannend. kann ich mir gar noch nicht so richtig vorstellen, ob die das Eis genug Wumms hat gegen die anderen beiden, weißt du?
Ja.
Aber
ausprobieren.
Ich bin gern Opfer.
Ja.
Ja, sehr schön.
Ja.
Coole Idee. Und dann gab es noch den süßen Abschluss.
Genau. Birnen in jeglicher Konsistenz. Das ist auch so ein Gang, den ich das Dessert schon jetzt bei Supper Clubs öfter gemacht habe. Also es wird jetzt dieses Jahr dann auch wahrscheinlich im Herbst ein neues Supper Club Menü geben, weil die Gerichte, die habe ich jetzt schon wirklich oft gemacht. Und ich bin ja so ein Mensch, der immer wieder was Neues braucht und neue Inspiration sucht. Und jetzt ist dann mal an der Zeit, auch wieder ein paar neue Gerichte dann da zu entwickeln. Sagt sich immer so leicht, ne? Aber irgendwie Gerichte, die so tragfähig sind und passen, die fallen ja nicht vom Himmel. Also das, da freue ich mich jetzt so drauf auf die nächsten Monate zur
Kreative.
Entwicklung.
Ja.
Die Birnen, das war im Wesentlichen ein Birnen-Sorbet. Dann ein Birnenpüree mit Wermut und abgeschmeckt. Dann Birnenkugeln, die habe ich nur ein bisschen Butter, ein bisschen brauner Butter warm gezogen, bis sie ihren Saft abgeben und dadurch weich werden. Dann waren Streusel mit auf dem Teller, und zwar waren die gemacht aus dem Gebäck vom Vortag, und daraus habe ich Crumble gemacht mit Ingwer.
Was heißt Gebäck? Ist das
Das war, was war so süß, ich weiß, Plunder-Sachen.
Okay.
Die waren schon ein bisschen härter, gebröselt, und dann daraus quasi ein Crumble-Teig gemacht, cool, nochmal mit ein bisschen Butter angesetzt und halt gerieben im Ingwer versetzt und dann gebacken.
Ah, ja. Okay.
Und den Mixer kurz aufgeschlagen als Katzenstreu, dass mir das Sorbet nicht wegfliegt. Genau. Und ich glaube, dann war noch Minze drauf und Honigcreme.
Oh, die Honigcreme. Da träume ich jetzt noch von.
Ja, das war, im Wesentlichen ist das nur eine Creme Pâtissier mit Honig anstelle von Zucker.
Ah.
Mehr ist das nicht.
Das war ein wundervoller Honig, wundervolles so ein Imker-Honig-Aroma.
Ja, das war auch Christians Honig, den er quasi selber hat, weiß schon, der auch Bestandteil vom Senf ist.
Ja.
Entschuldigung. Und das Wichtige eigentlich dabei ist, du machst einen Honigkaramell und darfst den Honig halt nicht zu heiß werden lassen, sonst wird das Ding bitter. Und den Moment abzupassen, wo sich diese gesamte Aromatik des Honigs entfaltet in dem süßen Karamell, das entwickelt dann so die Magie von dieser Creme.
Ja.
Die mag ich auch sehr. Ja.
Ich fand sehr gut, dass du dann nachdem wir den Gang hatten, noch mit dem Spritzbeutel rundgegangen bist und ihn auf den Handrücken ein wenig aufgetragen hast zum weiteren Verzehr. Ah.
Ein bisschen Spaß muss sein und
ja.
No waste, ne?
Ja, das klar.
Darf ja ruhig weg.
Ja. Ja, das war, ich musste ein paar Mal zuschlagen. Sehr gehaltvoll, hast du gesagt, ne? Aber.
Naja, ist halt Butter und Ei und Sahne und.
Was Spaß macht.
Noch irgendein Fett.
Ja.
Also, ist schon, ja, was Spaß macht.
Ja. Hat es auf jeden Fall.
Ja.
Sehr, sehr geil. Also, das, man muss ja dazu sagen, ihr hört es ja jetzt nur im Podcast. Ihr könnt jetzt bei mir auf Instagram sind ein paar Bilder drin, und der Uwe hat schon angekündigt, es gibt auch einen kleinen Film zu dem Supper Club. Man denke ich ja auch, kann man dich auch bei der Arbeit sehen? Ich glaube, genau. Auch, was wird man alles sehen?
Der Film begleitet so ein bisschen den Abend und beschreibt aber auch nochmal die Motivation und das Konzept. Das heißt, der Christian stellt sein Pop-Up-Konzept auch nochmal vor, also dass eben sein Restaurantbetrieb von Mitte Februar bis Mitte März 4 Wochen lang unter dieser Flagge Taste No Waste steht, dass man dort nachmittags, ich glaube für knapp 30 Euro, All You Can Eat, die verschiedenen Dinge probieren kann, dass man sich austauschen kann mit den Köchen, wie aus Produkten, die vielleicht weggeschmissen worden wären, Köstliches entsteht. Das schneidet dieses Konzept an, was man dort tun kann, was er da macht, und zeigt aber dazu auch viele Bilder, auch von hinter den Kulissen, auch aus der Blauen Sau, ein paar Gerichte. Ist ein schöner Film geworden, den Peter Falkenberg mit einem Kollegen gemacht hat. Bin ich ihm sehr dankbar. Peter und ich, wir haben jetzt schon der zweite Film, den wir produzieren, und für So sein schon mal einen gemacht. Und was der Peter da tut, das hat immer Hand und Fuß. Also es ist immer eine helle Freude, mit ihm an so Sachen zu arbeiten. Und ich glaube, dass da vielleicht die Hörer auch den ein oder anderen visuellen besseren Eindruck noch bekommen, als über die Schilderungen, die wir jetzt gerade nur auf der Tonspur versuchen rüberzubringen.
Also man sieht auch die Gerichte, also auch die Teller, die du da kreiert hast. Allein die Optik, Wahnsinn. Und also auf jeden Fall, den Film werde ich in den Shownotes verlinken. Ihr werdet dann auch bei mir im Blog folgt auch noch ein Bericht. Ich habe auch noch ein paar Fotos gemacht, da könnt ihr auch noch mal reingucken. Einfach um euch da ganz visuell auch noch einen Eindruck zu verschaffen. Und wir verlosen auch noch was, Uwe. Wir haben zwei Karten für dieses Menü. Oder ist es ein Menü? Also du sagst All You Can Eat, das heißt Stationen, an die du gehst, oder?
Naja, der Christian hat sich eben 5 verschiedene Themenkomplexe soweit ausgedacht. Die waren jetzt auch in meinem Menü soweit alle reflektiert. Also Fisch, Milch, Kuh, die krummen Gemüse, altes Brot, und den 5. vergesse ich immer. Und zu diesen verschiedenen Aspekten gibt's Gerichte und auch Informationen, die probiert, gesehen und genossen werden können. Und wenn man jetzt weiß, dass der Christian und sein Küchenteam durchaus gehobene Küche machen, sehr, sehr, sehr lecker fabrizieren, früher auch einfach Sternenniveau gekocht hatten. Also da glaube ich, kommt man wirklich auf seine Kosten und kann sich eine Menge Anregungen auch für den Privatgebrauch holen, wie man Lebensmittelverschwendung in seinem unmittelbaren Wirkkreis ein Stück weit reduzieren kann. Und wenn man da Lust darauf hat, über dieses Thema ein bisschen nachzudenken und vielleicht auch seine eigene Haltung kurz mal auf den Prüfstand zu stellen, zu überlegen, wo habe ich denn einfache Ansatzpunkte, um mich ein Stück weit zu ändern oder einen ersten Schritt zu machen, dann freut uns das, glaube ich, sehr, und dann ist eine Menge erreicht. Ja. Da hoffen wir einfach drauf, dass das auf viel offene Ohren stößt, auf viel Interesse stößt. Ja, und wer mag, der hat jetzt da die Gelegenheit, 2 Tickets bei dir zu gewinnen und da mal reinzuschnuppern und sich davon zu überzeugen, dass eine alte Milchkuh einfach gut schmeckt und dass krumme Gurken und krumme Karotten dem Geschmack auch keinen Abbruch tun.
Genau. Also ihr könnt jetzt auf den Blog küchen-funk.de gehen, unter der aktuellen Folge einfach einen Kommentar hinterlassen, und am 10.2. bis 23.59 Uhr und 59 Sekunden könnt ihr das tun, und dann werde ich am 11. direkt die Gewinner losen und auch informieren, dass ihr auch schnellstmöglich eure Reservierung los ablegen könnt. Und ja, darüber hinaus habt ihr natürlich einfach die Möglichkeit, dorthin zu fahren, und ich meine, 30 Euro ist ja auch wirklich ein Wahnsinnsangebot, ne? Muss ich mir jetzt mal gerade so sagen.
Ja, ich meine, vielleicht merkt man jetzt bei diesem Preispunkt auch ein Stück weit den Idealismus, von dem sich Christian da treiben lässt. Natürlich versucht er, kostendeckend zu arbeiten, ja, weil er hat ja auch einen Betrieb im Hintergrund, das ist ja auch total in Ordnung, aber ich finde, 30 Euro ist für ein All-You-Can-Eat-Konzept zu verschiedensten Themen und 5 Themenbereichen, wo ich reinschnuppern kann, mit einer sehr kreativen, hochwertigen Küche, durchaus eine echte Einladung, ein echtes Angebot.
Ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall auch überlegen, ob ihr noch eine Übernachtung mitnimmt. Ich weiß nicht, hat er ja wahrscheinlich, Hotel ist ja dann auch geöffnet. Ich habe eine sehr schöne Nacht da verbracht, und auch das Frühstücksbuffet. Ich habe echt seit langem nicht mehr so ein gutes Hotelfrühstück gegessen wie da. Echt gut. Also
ja, da lässt er, also das hat schon Hand und Fuß alles. Und ich meine, daneben ist Rothenburg, wer noch nicht da war, eine Mittelalterperle, ja auch mal wert, entdeckt zu werden. Also ich glaube, da kann man schon mal irgendwie einen Tag schön gut dort verbringen bei gutem Essen und auch ein bisschen Kultur.
Ja, ich hatte leider die Chance nicht. Ich bin direkt am nächsten Morgen am Frühstück wieder aufgebrochen nach Hause.
Ah, schade.
Ja, ich habe auch gedacht, ich muss mal mit der Family nochmal da in die Ecke und dann auf jeden Fall mal angucken. Also ich habe nicht viel gesehen und was ich gesehen habe, sah echt gut aus. Auch eine wunderschöne Landschaft da unten. Und ja.
Ja, Rotenburg ist eine der wenigen Städte, die aus dem die noch einen komplett erhaltenen mittelalterlichen Stadtkern haben. Also du kannst um diese Stadt einmal herumlaufen auf der alten Stadtmauer.
Ah.
Klar, es ist mittlerweile auch relativ touristisch geworden. Wenn man sich die Karten anschaut, viele asiatische Gäste, die durch Deutschland reisen, dann hast du dort halt Hamburg auf der Karte stehen, Berlin, München und Rotenburg. Ja. aber es ist ein Blick auf alle Fälle wert. Das ist schön.
Ja, also ich werde auf jeden Fall nicht das letzte Mal da gewesen sein. Nächstes Mal mit der Family mal da nochmal hinfahren, steht auf jeden Fall auf der Bucketlist.
Ja, schönes Ziel.
Ja, aber es war auch mir wirklich eine große Freude, dass ich bei dir im Supper Club sein durfte. Ich habe das die letzten
gern,
fünf Supper Clubs schon gedacht, immer wenn ich es gesehen habe, ich gesagt, das wäre wirklich mal ein Traum, irgendwann beim Uwe mal zum Supper Club zu gehen. Und dann kam deine Einladung und habe ich gesagt, das müssen wir jetzt wirklich machen. Das will ich unbedingt sehen, schmecken und erleben.
Ich freue mich total, wenn es dir gefallen hat. Ja,
sehr.
Das ist immer das größte Lob, was ich so kriegen kann für die Anstrengungen und was ich da so tue. Danke dir.
Sehr gerne. Ich danke dir. Ich danke dir auch für diese schöne Folge. Möchtest du noch irgendwas ergänzen? Haben wir noch irgendwas vergessen?
Ach, bestimmt. Das ist ja ein weitreichendes Thema. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach so dieser Punkt, wenn wir ein paar Leute neugierig gemacht haben auf das Thema, wenn wir ein paar Leute Futter gegeben haben, um nachzudenken über die eigene Haltung zum Thema Lebensmittelverschwendung, mal zu reflektieren, was man da vielleicht in seinem Wirkungskreis einfach tun kann, um da ein Stück nachhaltiger zu werden, dann ist schon super viel gewonnen.
Ja. Wenn euch noch irgendwas einfällt, ihr wollt irgendwas wissen, dann geht zum Uwe auf dem Blog highfidelity.com.
Ja.
Genau. Könnt ihr ihm schreiben, ist auf Facebook und Instagram und ihr könnt auch hier in die Kommentare nochmal was fallen lassen und dann kann ich den Uwe auch nochmal ansprechen und mal eine Frage stellen und die ich euch dann durchreiche die Antwort, also einfach fragen, sei interessiert und ja, ich habe da nicht mehr viel hinzuzufügen. Uwe, bei uns ist es so, die Gäste haben das letzte Wort, verabschiede dich und dann sind wir raus.
Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit allenthalben. Waren jetzt ja doch, glaube ich, wieder 2 Stunden, die wir fast gesprochen haben, soweit. Wer so lange durchgehalten hat, vielen Dank dafür. Viel Spaß beim drüber nachdenken und sich inspirieren lassen und bleibt kulinarisch.
Danke dir, Uwe. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und lecker. Ciao.
Tschüss.